Herzlich willkommen bei der 8. Folge von Fernostwärts.
Kurz vor Weihnachten, also richtig festlich.
Ja, kurz vor Weihnachten, die letzte Folge unseres ersten Jahres 2014. Und ja, für den Einstieg, was ich noch sagen wollte, bevor ich wieder vergesse, herzlichen Dank all denen, ich glaube es sind 5 Leute oder so, die unseren Podcast bei Flatter abonniert haben.
Oh.
Das finde ich sehr nett. Ich habe mal nachgeguckt. Also man sieht das ja nicht in den Benachrichtigungen oder so, aber das finde ich sehr großartig.
Oh ja, danke schön. Das habe ich auch gerade erst erfahren. Also ja. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Das ist wirklich sehr nett.
Ja, ich glaube, ich habe seit 2 Sendungen halt so im Hinterkopf gehabt, aber nicht dran gedacht.
Jetzt weiß ich, was wir vergessen haben. Was wir noch machen wollten vor der Folge.
Recommendations?
Nein, Patreon.
Ach so, ja, nein, das ist ja. Ja. Kommt, Zeit kommt, Geld. Wir wollten jedenfalls für den Einstieg einfach mal damit anfangen, warum 8 denn im Chinesischen eine Glückszahl ist, weil es auch heute um Sprache gehen wird.
Genau, es ist ja nicht nur weihnachtlich, sondern wir haben auch jetzt die chinesische Glückszahl schlechthin. Das hört man ja auch am besten immer so. Und dass die 4 nicht so gut ist in Asien oft. Und die 8, also zumindest in China, wir wissen natürlich nicht, ob das so die tatsächlich eine absolute Erklärung dafür ist, aber das die chinesische Aussprache für 8 ist Ba. Und wenn man sagt, dass man reich wird, dann sagt man Fazai. Fazai, oder? Fazai.
Ja, wie schon gesagt, du konntest dich gerade noch an die Erklärung erinnern.
Auf jeden Fall hört sich halt dieses Fa, hört sich halt, also man sagt dann, es hört sich so ähnlich an wie dieses Ba. Und weil das halt so von den, also das ist halt die Zahl, die am ehesten vom Ton her daran rankommt und man sagt dann, das hört sich so ähnlich an und deswegen hat das halt auch was mit Reichwerden zu tun und das wird halt tatsächlich, ist immer dieses Reichwerden ist ja jetzt nicht unbedingt Glück, aber dieses Reichwerden und dass man sich wünscht, dass der andere irgendwie Reichtum bekommt, das ist was als Äquivalent tatsächlich hier dafür benutzt wird, wenn man Leuten zum Beispiel zum neuen Jahr alles Gute wünscht oder irgendwie. Ja, also das ist tatsächlich so. Ist eigentlich ganz spannend, also von der Äquivalenz her.
Genau. Das Thema Homophonie, also der Gleichlaut zweier Wörter, wird uns auch noch durch die Folge hindurch begleiten.
Das weiß Nils hier.
Genau.
Eine Sache noch, die mir da einfällt.
Nein, ich wollte das noch zu 4 sagen, weil 4 ist eben die Unglückszahl, weil die 4 S heißt und das eben sehr, sehr ähnlich klingt wie Sterben S. Mhm. Und da ist die Konnotation dann noch eindeutiger als bei der Glückszahl.
Definitiv. Deswegen finden auch viele Chinesen es komisch, dass wir auf Deutsch Tschüss sagen, um uns zu verabschieden, weil auf Chinesisch Geh sterben heißt Tschüss.
Yeah.
Und das hört sich halt tatsächlich fast genauso an. Und das heißt, wenn man als Deutschlehrer vor einer chinesischen Klasse steht oder wenn ein Chinesen fragt, wie man denn sich auf Deutsch verabschiedet und man ihnen dann Tschüss sagt, dann kriegt man das mal ziemlich blöde Blicke und oft wird sehr viel gelacht.
Ja, also lieber bei Adieu oder, na gut, das ist eigentlich Französisch.
Ciao.
Das ist eigentlich Italienisch.
Ja, aber es sagen trotzdem viele Leute.
Ja. So. Was gibt es sonst noch?
Aber
so? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Ja, was sagt
das? Das sagt doch keiner, ich weiß.
Aber was ist dir aufgefallen, dass es in dem Fahrstuhl bei uns im Gebäude keine 13, keine 14 gibt? Also es gibt eine 4, aber es gibt keine 14.
Tatsächlich nicht, nein.
Das heißt, ich wohne eigentlich nicht im 18. Stock, sondern im 16.
Mhm. Also ich weiß, dass es das hier in Hochhäusern gibt, aber ich habe tatsächlich noch nicht darauf geachtet.
Ich war vor ein paar Tagen noch bei Bekannten in der Nähe von Udauko, also jetzt nicht so weit von hier. Mhm. Da auch im Hochhaus, da war auch im Fahrstuhl, gab es auch keine 13, keine 14.
Aber warum dann die 4?
Das ist halt die Frage.
Vielleicht
die 14, weil so diese Schüsse und dann.
Vielleicht ist es dann nochmal schlimmer, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch pragmatisch und die 4, die Grundzahlen will man einfach haben. Ich weiß
es nicht. Sie sehen mich skeptisch.
Ja, ich weiß es nicht. Aber gut, kommen wir zu Themen, über die wir, hoffentlich nicht ganz so viel spekulieren müssen.
Genau, also dieses Mal werdet ihr noch nicht ganz so viel von mir hören. Es geht heute ausnahmsweise nämlich nicht um Hongkong.
Genau. Wir haben es geschafft. Danke, China, danke, Hongkong-Regierung. Endlich ein anderes Thema.
Pass auf, ich überlege mir noch, was es beim nächsten Mal irgendeinen Grund findet, auch noch über die Stadt zu reden, weil es irgendwie wichtig ist.
Nein, wir haben neulich den Podcast Wir müssen reden gehört und ich habe auch einen Kommentar dann zu der aktuellsten Folge von den dieses Podcast geschrieben, nämlich hat 343 Max auf Twitter, heißt er so, MS Pro ausgefragt über chinesische Kultur und Sprache. Und MS Pro hat zugegebenermaßen immer eigentlich gesagt, wenn er von etwas nichts weiß, aber er hat dann doch ein, zwei Sätze gesagt, die man so nicht stehen lassen kann. Dafür sind wir ja hier. Als Fußnote dafür, wir müssen reden. Das ist
professionelle Klugscheiße. Solange es das um Asien geht.
So. Dreamjob.
Aber das Thema lag uns tatsächlich schon seit längerem
auf dem Herzen. Ja, das war jetzt ein schöner Anlass, das dann auch anzugehen.
Genau, und das hatte ja auch auf Twitter, hatte mich neulich mal jemand gefragt, ob wir nicht mal was dazu sagen könnten, wie inwiefern denn die verschiedenen asiatischen Sprachen oder nordostasiatischen Sprachen miteinander verwandt sind und inwiefern es hilfreich ist, eine der Sprachen zu können, wenn man eine andere lernt. Mhm. Von daher ist das auch,
Ja.
Also auch auf Hörerwunsch, das ist nicht nur eines Kurs Schuld.
Genau, und wir fangen jetzt erstmal mit Chinesisch an und arbeiten uns dann zu Japanisch und Koreanisch vor.
Genau.
So, und schön da, geschichtlich.
Genau, und bei Chinesisch werde ich mich dann jetzt mal auf Nils geballtes Wissen verlassen.
Ja. So. Und eine Kapitelmarke.
Das hätte ich jetzt sowieso.
Ja, ich weiß. Okay, also, der Auslöser, der auslösende Satz, den wir hier korrigieren wollen, ist die Behauptung, dass chinesische Zeichen Bilder sind, beziehungsweise halt irgendwas darstellen und nicht Laute vermitteln, wie zum Beispiel das lateinische Alphabet. Um das gleich als Beispiel an Anfang zu stellen, MS Pro hat gemeint, dadurch, dass verschiedene Sprachen mit den chinesischen Schriftzeichen geschrieben werden, würde man ja auch sehen, dass sie nicht Phonetik ausdrücken würden. Das macht das lateinische Alphabet aber genauso. Wenn ich im Deutschen ABC sage, dann lese ich ja dieselben Buchstaben wie ABC im Englischen. Die Phonetik des Ganzen ist ja trotzdem unterschiedlich, ob ich A oder A sage. Also die Laute, die durch ein und dasselbe Zeichen vermittelt werden, sind in verschiedenen Sprachen verschieden. Und mit den chinesischen Zeichen ist das eben genauso. Und hier jetzt fürs Protokoll, chinesische Zeichen drücken Laute aus. Das war aber nicht immer so. Fußnote zu Fußnote. Genau, wir fangen also mal grob historisch an. Vor circa 3000 Jahren hat das Ganze angefangen mit eben dieser Bildersprache. Ähnlich wie die Hieroglyphen in Ägypten und so weiter und so fort, waren die chinesischen Zeichen vor 3000 Jahren wohlgemerkt schon mal Bilder und wurden zur sogenannten Divination benutzt, also für Orakelsprüche und für primitive Formen von Religion, wenn man das mal so nennen will.
Dazu ein Einwand, ich habe da eine Theorie oder eine Version von dieser Geschichte gehört, dass halt, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, aber dass halt tatsächlich was passiert ist, ist, dass man irgendwie so Schildkrötenpanzer genommen hat und man hat die ins Feuer gelegt und man hat dann, weil Feuer ist heiß und Schildkrötenpanzer sind nicht dafür gemacht, ins Feuer geworfen zu werden, und deswegen kamen dann da halt so Risse rein, also das knackte halt auf und dann wurden halt diese Risse gedeutet und dann hat man das halt alles aufgezeichnet und daraus sind dann diese Piktogramme entstanden.
Ja.
Weißt du, also ist das so?
Das habe ich auch so gehört.
Okay.
Ja.
Also es war eine schlechte Zeit, eine Schildkröte zu sein.
Genau. Ist die Frage, ob jemals eine gute Zeit ist. Na gut, man kann es nämlich lange leben. Wenn man nicht gerade im Feuer landet.
Ich glaube, momentan ist es besser als vor ein paar tausend Jahren.
Soweit ich weiß, wurden die halt auch noch eben dann auf diesen Schildkrötenpanzern dann nachgeritzt. Mhm. Und das war so dann, das waren dann so die Anfänge dieser Schrift. Und logischerweise wurden da am Anfang eben dann die Bilder gedeutet, die auf diesen Schildkrötenpanzern entstanden. Was auch einfach genommen wurde, waren Knochen von verschiedenen Tieren. Und deswegen heißt auch eben diese Urform der chinesischen Schrift, wie heißt sie denn? Schildkröten, ich habe den Namen hier, Orakelknochenschrift. Mhm. Wo das eben noch alles sehr rund ist und noch keine feste Form hat wie heutzutage. Und so fing das eben an. Interessant wird es dann eben beim Übergang von diesen Piktogrammen, also Zeichen, die Bilder vermitteln, zu einer ganz normalen, regulären Schrift, die Aussprache vermittelt. Und zwar geschah das über die vorher schon genannten, Homophonie. Man hatte jetzt also...
Vielleicht mal kurz sagen, was Homophonie ist.
Ja, der Gleichlaut, habe ich vorhin schon, der Gleichlaut zweier Laute.
Zwei Laute, die sich gleich anhören,
die sich aber ähnlich,
oder ja, was Unterschiedliches bedeuten, oder?
Na, im Grunde genommen muss es ja nur nichts bedeuten. Es kann nur ein Laut sein, es muss ja kein Wort sein.
Okay, ja,
das stimmt. Wenn ich sage A und klingt das gleich, aber es hat
nee, nicht Moment, das klingt aber nicht gleich, oder?
A, na doch, Homophonie heißt ja nicht, es ist ja nicht eine hundertprozentige Übereinstimmung, es ist nur ein Gleichlaut. Also ich würde es nicht, ich würde es einfach als ähnlich klingend verstehen, nicht unbedingt als gleich klingend. Gerade weil wir die Töne im Chinesischen haben und die wirst du ja auch noch mit abdecken mit dem
Begriff. Ja, genau.
Aber und das ist dann ja auch nicht ein identischer Laut, sondern...
Doch, also ich hätte jetzt, also im Chinesischen hätte ich nicht gesagt, dass was ein Homophon ist, wenn es nicht auch den gleichen Ton hat.
Doch.
Nein.
Ein circa Homophon. Wie auch immer. Dinge, die ähnlich lauten, nicht unbedingt gleich lauten. Bleiben wir bei ähnlich.
Was ist das griechische Wort für ähnlich?
Das ist eine gute Frage. Das kannst du ja mal recherchieren.
Damit du in Ruhe weiterreden kannst, ohne blöde Kommentare.
Nee, ist ja gut. Ist ja gut. So als Definition, als Arbeitsdefinition würde ich jetzt Homophonie eben als ähnlich lauten.
Während ihr jetzt weiterredet, frage ich Wikipedia.
Genau. Und man hat nun also Bilder, die natürlich nur Dinge darstellen können, die man sieht. Und man verknüpft mit diesen Bildern dann eben auch schon die Wörter, die die gesprochene Sprache hat für diese Dinge, die man sieht. Dann hat man natürlich aber mit zunehmender Zivilisation auch abstrakte Begriffe und grammatikalische Partikeln und so weiter und so fort. Eben Worte, die man nicht direkt anfassen kann oder mit den Augen sieht. Was macht man also als Kultur vor 3000 Jahren? Man benutzt ähnlich lautende Wörter.
ähnlich klingende.
Da gibt es ein paar schöne Beispiele. Die Zeichen müsst ihr dann halt jetzt in den Shownotes angucken. Die habe ich jetzt noch nicht parat, aber die könnt ihr dann hoffentlich später sehen. Man hat also ein Zeichen, nennen wir es mal X. Und das wird ausgesprochen, nehmen wir was Einfaches. Also es ist jetzt erstmal ein abstraktes Beispiel von mir aus. Sagen wir mal, wir haben ein Zeichen X und das wird ausgesprochen bar. Vielleicht, ich mache immer gern abstrakte Beispiele und wenn ich dann drin bin, dann merke ich, dass die Zuhörer es wahrscheinlich verwirrender finden, weil sie nicht so sehr in der
Materie stecken. Sollen wir vielleicht einfach ein Ma nehmen?
Wir könnten Ma nehmen, das ist ganz gut, ja.
Tatsächlich, also weil du hast ja
da funktioniert das,
das Ma, Ma, da Ma und
dann,
das Ma und das
ja,
Ma.
Ja, nee, bleiben wir bei dem Beispiel, das ich kenne, das ist dann zwar halt noch ein, es gibt ein, Wort Ji im Chinesischen, das bedeutet Sieb. Das wird auch so ähnlich geschrieben. Also das ist eben so ein Zeichen, das kommt, das sieht aus wie ein Sieb, also wie so ein Korb irgendwie und hieß eben damals vor circa 2500 bis 3000 Jahren noch Sieb. Dann hatte man aber ein anderes Wort im Chinesischen, das ähnlich lautete, nämlich Ji. Und also das sind natürlich heute die heutigen Aussprachen, wie es damals war, weiß man nicht wirklich. Das ist so eine Modalpartikel, die bedeutet wohl oder auch, also so eine, gibt so eine Relativität an, oder es ist auch eine Possessivpartikel manchmal, Possessivpronomen. Und für dieses grammatikalische Wort hatte man natürlich noch kein Zeichen, weil es ist ja ein abstrakter Begriff. Deswegen, weil es aber gleich lautete, hat man einfach dasselbe Zeichen dafür genommen, wie eben diesen Sieb, dieses G, und dachte sich, yes, wir haben ein Zeichen dafür. Mhm. Und so geschah das eben mit unglaublich vielen Zeichen. Punkt. Nur so als ja, markante Pause. Das Problem dabei ist natürlich, dass nach einer Zeit hat man das mit sehr vielen Zeichen gemacht. Das heißt, man muss dann immer aus dem Kontext schließen, heißt das Zeichen jetzt das ursprüngliche Ding, das ich anfassen kann, oder ist hier der abstrakte Begriff gemeint, der eben später auch mit diesem Zeichen geschrieben wurde? Und da kam man dann auf die kluge Idee, nicht das neue Zeichen zu verändern, sondern das alte. Das heißt, weil ein Sieb was Reelles ist, was zum Anfassen und aus Bambus, schreibe ich einfach über dieses Zeichen für die noch das Zeichen für Bambus. Mhm. Und dann ist jedem klar, Bambus, damit ist der Sieb gemeint und nicht irgendeine komische grammatikalische Funktion. Und so geschah das einfach bei sehr, 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 sehr vielen Zeichen, was im Endeffekt zu diesem System führte, das wir heute haben, namens Radikale. Zu denen gibt es auch, kann ich jetzt schon abschweifen, wahrscheinlich schon.
Vielleicht sagen, was ein Radikal ist erstmal.
Ja, also. Radikal ist im Grunde genommen ein Teil eines Schriftzeichens. Und es ist eben ein, ich habe den Spezialbegriff vergessen, ein später draufgelegtes System zur Klassifizierung von Schriftzeichen. Also die Chinesen haben sich damals nicht gedacht, wir machen jetzt was ganz Kluges und machen es jedem ganz leicht, unsere Schriftzeichen zu ordnen in 216 Kategorien, sondern das kam dann erst 2000 Jahre später, dass sich die Chinesen von vor 1000 Jahren eben gefragt haben, hey, Moment mal, ist sehr verwirrend das alles, und dann eben versucht haben, die Schriftzeichen mal ordentlich zu kategorisieren.
Wobei man auch sagen muss, also bloß weil es gibt dann diese Radikale, und diese Radikale haben auch einzelne Bedeutungen, und es kann auch helfen, was dieses Radikal für eine Bedeutung hat, das hilft aber nicht immer. Also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt nicht stark irre, ich schreibe das Wort nicht so oft, aber das Wort Mutter, da ist doch das Radikal für Pferd. Das eine ist doch das Pferd, das Ma.
Genau, das ist halt Verwirrende. Genau. Das ist ein ziemlich gutes Beispiel. Das Wort für Mutter, Mama, hat links die Frau und rechts ein Pferd. Und links eben die Frau, weil damit eine Frau gemeint ist. Und rechts ein Pferd, weil Pferd eben ähnlich ausgesprochen wird. Pferd ist Ma und Mutter ist Ma. Und da hat man dann eben auch das Problem. In dem Fall ist die Frau das Radikal und das Pferd das Phonetikum, also das der lautanzeigende Bestandteil des Zeichens.
Quasi das eine, der eine Teil sagt dir, gibt dir einen Hinweis dazu, was es für eine Bedeutung hat. Der andere Teil gibt dir einen Hinweis dazu, wie es ausgesprochen wird.
Und zwar so circa.
Genau, also, aber so wirklich nur ja, sehr, sehr grob.
Also eben Frau und irgendwas mit M-A. Ja. Und wenn man es halt nicht genau weiß, dann weiß man es nicht genau. Dann muss man nachschlagen. Und das Problem ist natürlich, dass es andere Zeichen gibt, bei denen dieses Ma, das Pferd, der Pferdteil, das Radikal ist. Das heißt, wir haben einen und denselben Bestandteil von Schriftzeichen, und der ist dann manchmal eben lautanzeigend und manchmal das Radikal. Das heißt, wir haben zwar eine Ordnung von Schriftzeichen, die leider halt etwas verwirrend ist. Und vielleicht würde ich auf die Kritik nachher nochmal zu sprechen kommen. Ich schreibe das mal hier hin, damit ich es nicht vergesse. Das sind so Herangehensweisen, die werden natürlich auch jetzt heutzutage im chinesischen Unterricht verwendet. Mhm. Und dieses Radikalsystem, ich fand es relativ verwirrend. Also das ist so meine persönliche Kritik. So, also bei uns wurde halt sehr viel Wert drauf gelegt, und ich kann auch verstehen, warum. Aber irgendwie, also ja, es ist halt einfach verwirrend, weil man dann auch eben immer was reininterpretieren will. Und
ich habe es halt nie so gelernt. Das ist also komplettes Gegenbeispiel. Ich habe halt tatsächlich, bei mir war es ja eine super spontane Entscheidung, dass ich nach China gegangen bin. Ich habe dann halt vorher so einen zweiwöchigen Crashkurs gemacht, wo überhaupt keine Zeichen gelehrt wurden. Wir haben nur die Umschrift gelernt. Total barbarisch. Ich fand es auch grauenhaft. Ich hätte lieber Zeichen gelernt. Aber prinzipiell tatsächlich für bestimmte Situationen keine schlechte Idee. Das heißt aber, ich habe die Zeichen vor allem in Eigeninitiative so ein bisschen dann auf das Pinyin, was wir gelernt haben, drauf gelernt. Pinyin ist die Umschrift. Pinyin ist ein System, mit dem man Chinesisch mit lateinischen Buchstaben und komischen Strichen drüber schreiben kann. Und die Striche zeigen dann die Töne an. Und ich habe es halt nie so gelernt mit den Radikalen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das mir irgendwie weniger, also dass ich dadurch deutlich weniger verstehe oder erkennen kann oder so. Weil das Ding ist, diese Sachen erschließt man sich halt auch irgendwie so ein bisschen selber. Also du weißt halt irgendwann, welches Zeichen Frau bedeutet. Dann siehst du, dass es in manchen Zeichen drin ist. Und dann kannst du halt so grob sagen, okay, das hat wahrscheinlich irgendwie was damit zu tun. Oder du siehst halt, dass dieses Ma, was halt das halt vorkommt, du weißt halt, wie es ausgesprochen wird, wenn es Pferd bedeutet. Und du weißt halt, dass es dann in der Mutter drin ist. Und dann ist das halt auch so. Also das sind halt so Sachen, klar kann man das systematisch lernen, aber wie du auch sagst, ich weiß nicht, ob das wirklich so schrecklich hilfreich ist. Es kann halt tendenziell vielleicht sogar verwirrend sein.
Ja, im Endeffekt ist es halt Tradition. Und zwar, weil die Chinesen, das klingt jetzt immer so verallgemeinernd, aber es ist natürlich auf die Menschen, die diese Schrift und Sprache benutzen, bezogen, bis vor circa 100 Jahren eben noch keine Umschrift für ihre Zeichen hatten. Das heißt, wenn ich nicht wusste, wie ein Schriftzeichen ausgesprochen wurde, dann hatte ich keine Chance, das herauszufinden, außer jemanden zu fragen. Es gab eine Hilfsmethode mit Hilfe von Zeichen, die hieß Fanxie, und das bedeutet sowas wie umdrehen und zerschneiden. Und damit ist gemeint, es ist super, das hier nur per Sprache rüberzubringen. Ne? wir haben wieder ein Zeichen, wir haben wieder Ma. Das einfach wieder als Beispiel, das Wort für Mutter. Da haben wir am Anfang ein M und am Ende ein A. Und wenn ich jetzt irgendwie erklären will, wie dieses Zeichen ausgesprochen wird, aber mir dafür keine andere Schrift, keine Umschrift zur Verfügung steht, dann nehme ich einfach andere Zeichen. Und zwar nehme ich dann einfache Zeichen, die fast jeder kennt. Ich habe jetzt zwar gerade schon eins genommen als Beispiel, aber nehmen wir mal an, jemand kennt das Wort Mutter nicht. Nehme ich ein anderes Wort, das jeder kennt, zum Beispiel ein anderes Wort für Mutter, nämlich Mu. Und da haben wir auch denselben Unload, also dieses M. Und stell das mal nach links. Und also im Grunde genommen müsst ihr euch einfach nur zwei leere Kästchen vorstellen. Und links ist jetzt das Zeichen, das Wort Mu drin für den Unload. M. Und dann nehmen wir noch rechts ein anderes Zeichen, das einfach ist und auf A endet, zum Beispiel
A.
Zum Beispiel A oder Ba oder Fa für schicken oder Haare. Und dann schreibe ich rechts eben dieses Zeichen Fa für Haare hin. Das endet auf A. Und wenn ich dann noch vor diese zwei Kästchen schreibe, Fan Xie-Methode, dann weiß jeder Chinese, der weiß, was die Fan Xie-Methode ist, dass die nächsten zwei Zeichen zusammenlesen muss, also den Anlaut des ersten Zeichens und den Auslaut des zweiten Zeichens. Und dadurch kann es sich dann erschließen, wie dieses in Anführungszeichen schwierige, in unserem Beispiel, Zeichen Ma gelesen wird.
Davon habe ich noch nie gehört, tatsächlich.
Ja, das
Seit wann wird das nicht mehr benutzt?
Also bis wann wurde das wurde benutzt? Also das hat angefangen in den Kommentaren zu deren Klassikern. Also ums Jahr Null rum gab es eben oder naja, eigentlich sagen wir eben circa 200 nach Christus gab es einen Sprachwandel, wo sich eben die Sprache stark gewandelt hat. Und und das hat sie ja nicht immer, aber ne, da zieht man eben so eine Trennlinie zwischen richtig altertümlichem Chinesisch und mittelalterlichem Chinesisch, circa 200 nach Christus. Und da haben dann eben auch sehr viele kluge Menschen angefangen, die alten Texte, also 600, 700 Jahre alte Texte zu kommentieren, weil natürlich die Gelehrten dieser Zeit nicht mehr ohne Probleme diese Texte lesen und verstehen konnten. Und dann gab es eben auch so Probleme wie die Aussprache schwieriger Zeichen, die nur in sehr wenigen Texten vorkommen. Und gerade für sowas wurde das verwendet. Und ein Ende nahm das dann eben, als es halt viel einfacher wurde mit dem lateinischen Alphabet und den Umschriften, die es im ab dem, ich würde mal sagen, 19. Jahrhundert gab, das Ganze auszudrücken.
Das ist aber auch verdammt spät, also es ist jetzt, sagen wir mal, ist keine 200 Jahre her im Endeffekt, oder?
Ja, also überhaupt der Dreh- und Angelpunkt der modernen chinesischen Sprache ist das frühe 20. Jahrhundert. Also das ist eigentlich ganz angenehm, dass man erstmal nur über was ganz Altes reden muss, dann was Mittelaltes und dann kann man so sagen, wir haben fast 2000 Jahre, wo nicht so viel passiert. Da findet zwar ein mündlicher Sprachwandel statt, aber die Schriftsprache bleibt uns erhalten.
Das heißt, wir haben tatsächlich 1800 Jahre, in denen die Schriftsprache, also in denen sich in denen als Umschrift oder zur Erklärung wurde dieses Fan Xie benutzt wurde.
Ja, ja. Ich weiß nicht, wie sehr das, also ja, es wurde halt, anders wird es ja halt mündlich vermittelt. Also ich glaube, das meiste, ich weiß nicht, wie es irgendwie mit Lehrbüchern von vor 1000 Jahren aussah, da gab es ja keine. Man hat da Texte abgeschrieben und hat die wahrscheinlich dann auch zusammen mit einem Lehrer vorgelesen oder so. Und die ganze Idee eines Sprachlernens irgendwie basierend auf so einem Buch oder so, das ist ja auch alles sehr neu.
Das ist wahr, ja.
Und deswegen war, glaube ich, diese Erklärmethode für die Aussprache überhaupt nur für diese schwierigen alten Zeichen wirklich relevant.
Das wäre natürlich aber auch spannend zu wissen, also das ist mir jetzt gerade so aufgefallen, ab wann es Europäer gab, die Chinesisch gelernt haben. Ich glaube, es war der Economist, der dazu ein längeres Stück hatte neulich. Fand ich gerade spannend, dass die was anderes geschrieben haben als Wirtschaft. Da ging es darum, dass lange tatsächlich viele Bibliotheken, gerade große britische Bibliotheken, also Cambridge und Oxford und so, unheimlich große Sammlungen an chinesischen Klassikern hatten, die aber tatsächlich dort vor Ort kaum jemand lesen konnte, weil halt einfach das Studium der chinesischen Sprache lange sehr vernachlässigt wurde. Das müsste ich auch mal raussuchen.
Ich kann es, glaube ich, circa sagen. Es hat, den Namen Marco Polo könnt ihr vergessen. Einfach mal so einfach streichen. Es gibt ja jetzt auch so eine Netflix-Serie drüber, aber den Namen einfach mal streichen, wenn ihr über erste Europäer in China denkt. Das ist historisch halt alles nicht so einwandfrei und ja, das einfach mal streichen. Es gibt einen berühmten Missionar, die Jesuiten waren gut dabei, so mit Handel und eben Mission in China. Ich glaube, ab dem 18. Jahrhundert. Ich bin mir aber zeitlich nicht sehr sicher. Es gab einen sehr berühmten, der heißt Matteo Ricci, R-I-C-C-I. Nachdem ist auch heute noch ein französisch-chinesisches Wörterbuch benannt, das Grand Stimmt. Ricci, das in Paris und Taipei herausgegeben wird. Das ist ja, ziemlich gut. Und die Franzosen waren, soweit ich weiß, auch die ersten, die mit einer lateinischen Umschrift für das Chinesische angefangen haben. Und zwar, ich glaube, Couvreur war die erste. Also da hieß eben einer Couvreur, der hat sich damit beschäftigt. Und das müsste im 19. Jahrhundert gewesen sein. Auch im ausgehenden, das war dann auch die Zeit, also wo es wirklich anfing. Davor hatte man nicht viel Ahnung. Und im ausgehenden 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts ging es eben wirklich los mit den ersten Berühmtheiten der Sinologie. Also Wade Giles, zwei Briten, haben dann die bis vor einigen Jahrzehnten am weitesten verbreitete Umschrift, die eben auch nach ihnen benannt Wade Giles heißt.
Den habe ich meinen Nachnamen zu verdanken.
Ach so, ja, Moment.
Ja, sorry.
haben die eben entwickelt. Die ist relativ kompliziert, so im Vergleich zu Pinyin heute, aber ja, halt weit verbreitet. Und da hat es eben auch angefangen, dass eben berühmte Persönlichkeiten dann die alten chinesischen 2500 Jahre alten Klassiker auch mal halbwegs gut übersetzt haben und die waren dann auch beliebt. Und dadurch kam das dann auch erst zustande, dass quasi Leute wie Hermann Hesse und ein paar andere dann in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts chinesische Bücher lesen konnten und das so ein bisschen so ein Hype war, weil die waren ja alle so klug und wussten Dinge. Und auch Bertolt Brecht hat zum Beispiel auch ein Gedicht beruhend auf einer chinesischen Geschichte geschrieben, der über die Emigration des Laozi, nee, über Laozi auf dem Weg in die Emigration, ich habe den genauen Titel vergessen, ist ziemlich gut, weil er das halt in Verbindung setzt mit seiner eigenen Emigration im Zweiten Weltkrieg.
Ah, cool.
Ich weiß auch noch, und so weiter. Also, wie schon gesagt, das frühe 20. Jahrhundert ist da einfach ziemlich ausschlaggebend. Und du wirst jetzt kurz über deinen Nachnamen ausschlagen. Das können wir gerne machen.
Nee, tatsächlich. Weil ich finde es halt tatsächlich ganz spannend, weil bei mir ist es ja so, ich bin ja zu einem Viertel Chinesin, also ethnisch, theoretisch gesehen. Und mein Großvater in den 40ern von Hongkong nach Deutschland emigriert ist. Und mein Familienname ist halt Tai, also T-A-I. Und ich dachte lange auch, das wäre eben dieser chinesische Name. Aber das ist halt auch der Name meines Großvaters, das ist der Vater meines Vaters. Und dann habe ich halt angefangen, Chinesisch zu lernen. Und dann bekommt man halt am Anfang so einen chinesischen Namen gegeben. Und ich wusste grob, wie man den Namen schreibt, weil mein Großvater mir das einmal gezeigt hatte. Ich konnte es jetzt nicht selber schreiben, aber ich wusste so ungefähr, wie es aussieht. Und dann hat mir halt der Prof, der da Chinesisch unterrichtet hat, mehrere Zeichen gezeigt, die alle Tai ausgesprochen werden. Also T-A-I. Und keins von denen war aber das Zeichen. Ich habe gesagt, nein, es ist auf keinen Fall eins von denen. Dann hat er gesagt, Moment, wann ist Ihr Großvater nach Deutschland gekommen? Er hat gesagt, ja, späte 40er, frühe 50er. Und das Ding ist, dass der tatsächlich, dann hat er nochmal überlegt, hat gesagt, okay, ich gehe nochmal in mich. Und dann hat er mir am nächsten Tag eine neue Liste mit Zeichen gezeigt. Und da konnte ich ihm das richtige Zeichen drauf zeigen. Was nämlich passiert ist das der richtige Name oder der chinesische Name meiner Familie ist Dai, also mit einem D, D-A-I. Aber, also mittlerweile wird es D-A-I geschrieben. Aber das wurde eben in der Wells Giles Umschrift mit einem T geschrieben. Und da war irgendwie, glaube ich, noch so ein Zeichen oben dran oder so, dass dann ein Hinweis darauf war, dass es weich war und nicht hart.
Nee, du hast bei Wells Giles, machst ein Apostroph, wenn das ein harter Konsonant ist. Also wenn du schreibst halt immer T-A-I, sowohl für Dai als auch für Tai.
Ah.
Und wenn es Tai ist, also hart, dann machst du eben ein T-Apostroph.
Ah, okay. Ja, gut, ja. Aber genau. Und genau, das ist halt, das war tatsächlich, für mich war das tatsächlich sehr verwirrend. Das war irgendwie der erste Moment, wo ich so dachte, okay, gut, aber war ganz interessant zu sehen. Aber es sorgt auf jeden Fall für sehr viel Verwirrung.
Ja.
Weißt du, ob das, was in Taiwan benutzt wird, Wells Giles ist? Oder ist das ein anderes?
Auch, ja. Also das Problem ist halt, es gibt halt auch Kein Vatikan, der die Autorität hat, das Ganze irgendwie im Rahmen zu halten. Also ich glaube, das, was heutzutage noch in Taiwan als Umschriften für Familiennamen und so verwendet wird, ist eben eine abgewandelte Version davon. Bei Wei Chais ist halt auch, also man muss es ihnen ja auch zugutehalten, es ist halt verwirrend, dass sie versuchen, mit den westlichen Buchstaben die Aussprache nachzuahmen. Das klingt jetzt erstmal trivial. Sie versuchen, soweit ich weiß, die Bildung der Laute nachzuahmen. Mhm. Deswegen hast du zum Beispiel für dieses für dieses Würfelsieb von vorhin, mit dem Beispiel mit den alten Zeichen, das wird, wenn ich mich recht erinnere, K-I geschrieben. Ich weiß gerade nicht, ob mit oder ohne Apostroph. Weil halt K irgendwie auch da hinten irgendwo im Rachen gebildet wird, wie dieses chinesische L. Und darauf bezieht sich das halt eher als auf den eigentlichen Laut. Und das ist halt höchst verwirrend, wenn du halt nicht gerade Sprachwissenschaftler bist.
Okay, dann ist das, na gut, ein Problem, was du halt in Taiwan auch hast, ist, dass es nicht wirklich einheitlich ist. Also wie du sagtest, es gibt halt keinen Vatikan. Und zum Beispiel, wenn man halt Pinyin lernt, also das halt jetzt die meist verbreitete Umschrift ist, dann wird zum Beispiel der Laut Ich, also wie ein Teppich, das CH ein Teppich, das wird halt mit dem X umgeschrieben in Pinyin. Das ist, auf den ersten Blick wird das erstmal komisch und so, aber wenn man sich dran gewöhnt, dann kommt man damit ganz gut klar. Das Problem ist, dass der gleiche Laut in der Umschrift, die in Taiwan meist gebräuchlich ist, mit einem HS umgeschrieben wird.
Ja, das ist auch.
Da muss man halt auch erstmal drauf kommen, dass das Gleiche, was man als X gewohnt ist, auf einmal ein HS ist. Und dazu kommt noch, dass theoretisch Pinyin mittlerweile in Taiwan noch offiziell anerkannt ist, aber nicht wirklich konsequent genutzt wird. Also in Taiwan hat man immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass es irgendwie so ein bunter Mix von verschiedenen Umschriften ist. Also größtenteils scheint es schon relativ konsistent zu sein. Ich bin aber nicht sicher, welche Umschrift es ist. Und das ist halt super verwirrend, wenn man eine andere Umschrift kennt. Vor allem, wenn, weil halt keine, es stehen meistens keine Töne mehr dran. Das heißt, du hast dann halt teils einen Namen vor dir stehen, der in lateinischen Buchstaben da steht. Aber du hast keine Möglichkeit rauszufinden, was die tatsächlichen chinesischen Zeichen sind. Und dann von den ausgehend von den chinesischen Zeichen zu wissen, wie das Ganze ausgesprochen wird.
Du hast also quasi einen Namen vor dir, aber du könntest ihn trotzdem immer noch komplett falsch aussprechen.
Genau, du kennst halt die Regeln nicht, wie man von den chinesischen Zeichen auf die lateinischen Buchstaben kommt. Das ist unheimlich verwirrend. Wollen wir über Pinyin jetzt noch reden?
Kurz, oder? Ja, also ich kann noch.
Oder willst du vorher noch
Geschichte haben? Ich kann noch ein bisschen ausführen.
Deswegen frage ich gerade.
Ich glaube, das hier können wir aber kurz lassen. Es gibt eben dann, um nochmal zur Schrift zurückzukommen, da noch ein paar Hintergrundinformationen. Also wir haben, wenn wir wieder zurückgehen, so vor circa 2000 Jahren oder eben noch mehr vor 3000, hatten wir ja eben vorhin die Orakelknochenschrift erwähnt. Die war dann eben wirklich vor 3000 Jahren gebräuchlich, hauptsächlich Piktogramme. Und das entwickelte sich dann natürlich mit der Zeit weiter zu einer wirklichen Schrift, um Texte niederzuschreiben und eben nicht nur Divinationstexte und religiöse Texte, sondern eben auch dann logischerweise offizielle Dokumente, Edikte und so weiter. Und die nächste Schrift, also da kann man einfach schöne Bilder dann in den Shownotes hoffentlich sehen, ist dann die Bronze, es sind dann die Bronze-Inschriften, wo dann eben auch auf Bronze geschrieben wurde und nicht mehr auf toten Tieren. Und da sieht man eben schön, wie das sich immer so weiterentwickelt, von eben sehr runden, geschwungenen Bildern zu, wenn man die Zeichen eben heutzutage kennt, zu eben immer mehr dem, was man gewohnt ist. Und diese Bronzeschrift war dann eben im Jahrtausend vor Christus verbreitet und nahm, also ich will das einfach nur kurz durchspielen, nahm dann eben ihr Ende so, ich weiß es nicht genau, 300, 200 vor Christus. Abgelöst durch die Siegelschrift, die sich, wie der Name schon sagt, dann auch auf den Siegeln gehalten hat. Also wenn man chinesische Kunst hat, dann hat man da immer rote Stempel drauf. Jeder Eigentümer eines Kunstwerks war quasi angehalten, seinen Stempel drauf zu machen. Da wurde auch immer extra Platz gelassen auf so Bildern, um eben draufstempeln zu können. Nein, das ist keine, wie auch immer, Gotteslästerung. Das muss so. Und diese Siegelschrift war dann eben noch mal ein bisschen wohlgeformter, noch mehr nach Regeln. Und das war dann auch eben so 200 vor Christus, so war die auf ihrem Höhepunkt. Und dann wird es eben interessant und wirklich auch halbwegs modern mit der Kanzleischrift, die zur gleichen Zeit entstand. Und die ist dann auch nochmal eckiger und eigentlich auch ganz hübsch anzusehen. Also die kann man auch lesen, finde ich. Ja, wenn man Langzeichen kann, kann man die lesen.
Ich sehe jetzt gerade die Bilder, das sieht echt aus wie das, was man heute schon hat.
Ja, so. Nur halt also. Sehr, also sehr geschwungen teilweise. Also die Unterschiede zwischen dünnen und dicken Strichen sehr groß, aber man kann es lesen.
Ja, definitiv.
Und diese Schriften sind natürlich nicht alle ausgestorben, aber wie das auch mit zum Beispiel jetzt im Deutschen oder anderen europäischen Sprachen ist, heute kalligrafiert niemand. Mhm. Also manche Menschen halt, aber wenn 99% der Leute schreiben, dann schreiben sie halt ne, kursiv oder wie man das auch nennen will. Ich kenne mich jetzt mit westlicher Kalligrafie nicht aus.
Es gibt noch Leute, die Süterlin lernen, aber das benutzt man halt einfach nicht mehr.
Also
man
weiß noch, dass das gab. Wir schreiben halt alle irgendwie so Druckschrift und manche Schreibschrift und das halt irgendwie sudelig.
Ja.
Und im Chinesischen ist das natürlich ähnlich.
Ja.
Und es gibt eben aber noch diese Schriftstile und die werden, ja, natürlich, also das ist immer noch hoch angesehen hier, Kalligrafie. Das hat, das ist schon so ein, eins der größten kulturellen Erben, würde ich mal sagen. Das sieht man auch in jedem Restaurant an der Wand hängen, so ein paar Zeichen, die irgendwas Schönes aussagen.
Auch in den kleinen Dingern, wo wir immer hingehen.
Ja, also wirklich halt eigentlich fast überall, finde ich.
Muss ich mal drauf achten.
Na gut, also natürlich nicht in solchen Street-Food-Shops, aber halt alles, was sich in Anführungszeichen Restaurant nennen könnte, würde ich mal sagen, gibt's das.
Muss ich mal drauf achten. Also kann gut sein. Ja. Ich achte meistens auf das Essen in erster Linie, aber ich gucke mir nicht so sehr die Wände an.
Am häufigsten verbreitet ist dann die ab der Han-Dynastie, also circa 100, 200 nach Christus entstehende Regelschrift, die Kaishu. Die hat man auch heute meistens, wenn man irgendwelche Texte auf dem Computer sieht, und die ist auch ganz schön und ganz rund. Also die ist eine gerade heute, die verbreiteten Fonts dafür sind einfach sehr, sehr rund, sehr schön anzusehen, und die hat man dann auch, wenn man gerade anfängt, Chinesisch zu lernen. Die sind halt so ein bisschen geschwungen und ahmen dieses Pinselhafte nach und sind einfach leserlich und ja, halt ein bisschen langweilig dann mit der Zeit, aber das hat sich eben gehalten, also wirklich über die über die 2000 Jahre hinweg ist das einfach sehr weit verbreitet.
Das halt auch faszinierend ist, also
ja.
Das muss man sich aber überlegen, ich meine, was haben wir in, was war bei uns in Deutschland um das Jahr 100 nach Christus los, da war von solchen fortgeschrittenen Schriftsystemen nichts zu sehen irgendwie.
Ja, das ist halt schon und es war halt ja, und das Interessante ist ja auch, dass sie wirklich irgendwie es geschafft haben, also was ja mit vielen der chinesischen Kultur so ist, sie haben es ja wirklich geschafft, um vielleicht zum Stichwort Vatikan zurückzukommen, vieles ihrer Kultur wirklich so in Stein zu meißeln, dass es wirklich eine sehr, sehr lange Zeit überdauern konnte.
Ja.
Das ist ziemlich beeindruckend. Also nicht wirklich diese 3000 Jahre oder 5000 oder was da halt immer geschwätzt wird, wenn die irgendwie sagen, sie hätten schon eine lange Geschichte und Kultur und Tibet ist ja Teil Chinas und sowas und so historisierende Herleitung, aber eben ab dieser Zeit, irgendwann nach dem Jahr Null, haben sie es halt wirklich geschafft, einen großen Teil ihrer Kultur irgendwie so fest zu verankern und so eine Orthodoxie darum aufzubauen, dass sich das wirklich eben bis ins frühe 20. Jahrhundert gehalten hat. Und eben teilweise auch noch bis heute.
Ja, und das mit der Schrift haben sie dann im Endeffekt durchgezogen, bis dann Mao kam.
Ja, wobei das ist dann ja auch nochmal nicht ganz die Kehrtwende, die man vielleicht meinen könnte. Es gibt dann noch die Gra-Schrift, die ist einfach richtig cool. Also so, die kann man halt nicht lesen, oder zumindest ich nicht. Und ich glaube, die meisten anderen Ausländer, die Chinesisch lernen, auch nicht. Aber die sehen einfach richtig cool aus. Und das ist halt wirklich quasi, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid in Eile und ihr schreibt richtig, richtig schnell und so richtig sudelig, dass es halt schon wieder irgendwie cool aussieht. Und das ist genau das. Es sieht wirklich aus, als hätte da jemand so einen Einkaufszettel zusammengeschrieben, aber es ist wohl große Kunst, und wenn man Zeichen kennt, dann kann man das auch ein bisschen nachvollziehen, aber es ist trotzdem, es ist halt richtig abgespaced. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, ich komme da immer noch nicht so wirklich.
Es hat, tatsächlich ein bisschen was von Gras, als ob jemand so ein paar Stiele Gras mit Fischer gekleckert hätte und dann einmal damit übers Papier so ein bisschen.
Also die Grundregel ist wohl, also nicht die offizielle Grundregel, aber wenn man das sieht, könnte man meinen, die Grundregel sei, den Stift nicht absetzen.
Ja.
Ein Zeichen, den Stift nicht absetzen. Und es variiert halt auch wieder sehr stark zwischen dünn und dick und es ist alles sehr geschwungen. Das sieht man auch, finde ich, dann immer so das Japanische ein bisschen durch. Weil du hast ja im Chinesischen sehr selten, also das ist jetzt vielleicht ein schlechter Vergleich, streich das mit dem Japanischen, aber man hat ja im Japanischen sehr runde Zeichen für Hiragana und Katakana.
Ja.
Und im Chinesischen hast du ja eigentlich nicht diese Kreise und sowas. Also so rein als Formen in der Schrift.
Ja.
Und ich finde, das erinnert mich daran dann immer ein bisschen.
Weil du kein Japanisch kannst.
Ja, ja, aber auch so. Bei ein paar Sachen sieht es halt sehr ähnlich aus und das hat aber nichts miteinander zu tun.
Genau,
also,
das
nur, um das nochmal klarzustellen.
Genau,
das ist nur meine persönliche Assoziation.
Das ist Nils Vorstellungsvermögen.
Ja, genau. Ja, das sind so die verschiedenen Schriftstile. Die wollte ich einfach nur nochmal kurz erwähnen. Ja, und ich hoffe, ihr habt, wenn wir fleißig waren, dann jetzt auch die schönen Bilder dazu in den Shownotes gesehen.
Genau. Wollen wir dann jetzt, also hast du jetzt...
Wir können auf jeden Fall mit...
Ja, ja, wir sind immer so geflossen irgendwie, deswegen war ich mir nicht sicher, wie wir es am besten machen mit den Marken. Hast du jetzt noch was anderes irgendwie oder wollen wir dann über Pinyin reden?
Ja, wir können dann, der Rest ist auch nicht so interessant, wir können dann ins 20. Jahrhundert kommen. Kurz noch, früher, ne, Orakelknochen, dann hatten sie auch Bronze, in die geritzt wurde. Früher wurde wohl auch mal auf Holz geschrieben, das ist natürlich nicht mehr erhalten. Was erhalten sind von frühen Schriftträgern, sind Bambusstreifen. Das war das verbreitetste Material für Bücher. Deswegen ist das Zählwort für Bücher im Chinesischen auch manchmal Rollen, weil man eben kleine, quasi bleistiftgroße Bambusstreifen hatte, die aneinander gebunden hatte und dann konnte man die so aufrollen. Quasi wie On the Road von Jack Kerouac. Und das war natürlich ein bisschen mühsam und sobald es dann Papier gab, was ja, wie man vielleicht weiß, eine chinesische Erfindung ist, war Papier auch weiter verbreitet. Seide wurde auch benutzt, aber natürlich nur für wirklich extrem hochwertige und seltene Texte, die dann halt von Kaisern in Auftrag gegeben wurden, weil Seide natürlich sehr teuer war. Und diese Bambusstäbchen, das ist aber echt schön. Da kann man natürlich heutzutage Faksimiles kaufen und das hat schon was. Ist ein ganz lustiges Prinzip. Wir müssen auch noch erwähnen, das ist jetzt so eine Trivialität, die geht uns durch. Chinesisch wurde sehr lange Zeit von oben nach unten und von rechts nach links geschrieben.
Ja.
Also zum Beispiel auf diesen Bambusstäbchen, ihr müsst euch vorstellen, 10 Bleistifte nebeneinander, aber eben unbedruckt und bereit zum Draufschreiben. Ihr fangt also rechts oben an und schreibt dann runter, einen Bleistift voll, geht dann zum nächsten Bleistift, einen nach links, schreibt den wieder voll und so weiter und so fort. Und dann werden die zusammengeschnürt. Und wenn man dann so ein Buch liest, kann man das quasi von beiden Seiten aus zurollen.
Mhm.
Und dann kann man immer so hin und her rollen und muss dann quasi nicht das ganze Ding meterlang ausbreiten, sondern kann immer so einen 10-Zentimeter-Bereich aufgedeckt haben und das so sehen.
Dazu muss man aber auch sagen, weil das was ist, was viele im Westen tatsächlich wissen, aber die dann davon ausgehen, dass es mittlerweile immer noch so ist. Das ist prinzipiell, mittlerweile wird meistens von links nach rechts geschrieben, oder?
Ja, die Regel, die manchmal gebrochen wird, ist von links nach rechts, wie wir in Anführungszeichen.
Genau, von links nach rechts in quasi horizontalen Linien übereinander.
Genau.
Das ist im Endeffekt so, das, was man sieht. Was passieren kann, ist, dass man manchmal so, wenn man irgendwie, du kannst schon noch von oben nach unten schreiben, aber das ist halt mehr so, das ist dann was Stilistisches. Also das kannst du machen,
genau.
Aber damit willst du irgendwas ausdrücken oder erreichen. Zum Beispiel, mein Literaturprof macht gerne PowerPoint-Folien, auf denen er zwischendurch mal von oben nach unten schreibt.
Mm.
Wenn es dann irgendwie um die Überschrift geht oder so, weil es dann so wunderbar antik aussieht.
Ja.
Also das ist halt auch in China dann teils nicht anders als bei uns.
Ja, und was auch noch manchmal gemacht wird, wenn ihr mal in irgendwo London oder San Francisco oder so in Chinatowns kommt.
Oh ja.
Die haben meistens so ein Tor, wo einer, also kein Tor mit Gitter oder so drin, sondern einfach quasi so zwei Säulen, die oben durch einen Torbogen verbunden sind. Und auf dem Torbogen steht dann meistens halt so Chinatown von New York in irgendwelchen Zeichen. Und da wird dann von rechts nach links geschrieben. Also da wird das auch noch beibehalten.
Hier tatsächlich aber auch, wenn du in alten Gebäuden bist, halt, also in irgendwelchen Tempeln oder so, und da dann über solchen Toren die Namen von den Toren stehen, dann steht es auch in der Regel von rechts nach links.
Ja.
Und auch in Korea, als ich in Korea in einem von den Königspalästen war, standen auch da die Namen in Chinesisch an den Toren dran von rechts nach links geschrieben.
Ja. Also ich gehe davon aus, dass das halt sowas... Wenn man bei uns zum Beispiel ein Kaufhaus oder ein Kino sieht, dann ist da ja auch meistens so ein Leuchtschild draußen und da ist der Name dann von oben nach unten geschrieben.
Ja.
Weil man natürlich keinen Platz hat, das dann irgendwie quer zu schreiben. Und ich gehe davon aus, dass das hier halt ähnlich ist, nur andersrum. Wenn man halt einen Namen über ein Tor schreiben will, über auf ein großes Gebäude, über einen Eingang, dann ist das eher nicht so praktisch, das von oben nach unten zu schreiben, sondern dann hat man einfach horizontal mehr Platz. Und die klassische Schreibrichtung war eben, ne, oben, unten, rechts, links, deswegen auch da noch einfach von rechts nach links.
Weißt du, wann sich das geändert hat?
Auch frühes 20. Jahrhundert.
Okay.
Die Antwort ist im Zweifel immer frühes 20. Jahrhundert.
Als dann die blöden Langnasen
rüberkamen. Genau. Langnasen als Fachbegriff für doofe Ausländer.
Ich hätte jetzt auch La Weiss sagen können.
Ja. Ja. Dann würde ich jetzt, das hier hatten wir schon alles, die Zusammensetzung der Schriftzeichen hatten wir. Genau, dann können wir jetzt auch zur Reformzeit kommen und zur Entstehung von Pinyin und allem drumherum.
Juhu!
Falls ihr noch Bock habt zuzuhören, aber ihr könnt ja ausmachen, wenn ihr wollt. Also, Ende des 19. Jahrhunderts hat das angefangen, dass chinesische Intellektuelle stark von westlichen Ideen beeinflusst wurden und auch gemerkt haben, dass so ein Kaiserreich vielleicht nicht mehr die beste Regierungsform für ein Land im späten 19. Jahrhundert ist, wie überall auf der Welt. Ne? Und eine Besonderheit gab es dabei, nämlich dass fast alle westlichen Ideen, also Karl Marx und so weiter, alle westlichen intellektuellen, philosophischen Werke, kamen eigentlich über Japan. Das kann man so verallgemeinern. Japaner haben diese Werke übersetzt und dann haben Chinesen diese japanischen Übersetzungen ins Chinesische übersetzt. Das zum einen. Zum anderen war natürlich auch der Austausch da, dass viele Westler dann eben Missionare und auch Handelsleute nach China kamen. Historische Hintergründe im 19. Jahrhundert sind die Opiumkriege, die China verloren hat, was ziemlich schlecht für China war, weil die fanden sich davor ja ganz toll. Die hatten ein sehr großes nationales Selbstbewusstsein, die waren halt ein riesengroßes Reich. Japan war klein, Korea war klein. Die Korea und Japan waren beides quasi Kinder der chinesischen Kultur, eben durch die Sprache und durch die ganze Kultur, auf die es, darauf wir kommen wir nachher nochmal. China hatte da einfach so, ja, ein Bild von sich selbst als
ziemlich geil.
Vorherrschaft und ziemlich geil, ja. Und das wurde dadurch natürlich sehr geschwächt, weil die natürlich auch die Ausländer, die Westler, die Engländer und die Niederländer und die Portugiesen, die da alle Handel mit denen trieben, für ziemliche Barbaren hielten, weil die Kulturen ja komplett gegensätzlich waren.
Genau, und was man halt da sagen muss, ist, sie hielten sich halt für so unheimlich überlegen und sie mussten halt an dem Punkt einfach merken, dass sie, sie hatten halt einfach die Industrialisierung, die halt gerade im Westen passierte, hatten sie halt quasi komplett verpasst. Und dass der Westen einfach zu dem Punkt dann, also nachdem der Westen lange wirklich hinterhergehinkt war hinter China, muss man wirklich sagen, objektiv, war an dem Punkt tatsächlich einfach der Westen in gewisser Hinsicht weiter und vor allem in militärischer Hinsicht deutlich weiter.
Ja.
Und was tatsächlich für China dann das Krasse war, war diese offensichtliche militärische Überlegenheit des Westens, die einfach so unheimlich krass war. Also dieses, die britischen Streitkräfte konnten da hinfahren und diese ganzen Sachen einfach zerstören und hatten einfach Waffen, denen gegenüber das, was China hat, einfach nichts wert war. Also es hat nichts getan quasi. Das ist einfach wirklich diese, ihr haltet, stellt euch vor, ihr haltet euch nicht nur kulturell, sondern einfach, ihr haltet euch für das beste Land der Welt.
Ja, also Amerika quasi heutzutage.
genau. Und dann stellt euch vor, ihr seid Amerikaner und dann kommen Afghanen und Pakistanis und machen euer Land fertig, weil sie technisch so viel weiter sind als ihr. Das ist so ungefähr das, glaube ich, von dem Niveau her, wie man da... Wie
oder zumindest vom Gefühl her. Also genau, wir wollen es mal nicht technisch beurteilen, aber zumindest vom Gefühl her trifft es das ziemlich
genau,
gut.
Genau, so vom Gefühl her ist es das irgendwie gewesen. Das ist den Japanern ja tatsächlich, kurzer Exkurs, den Japanern ja nicht viel anders gegangen. Also,
ja.
Da ist ja was Ähnliches passiert, dass die Amerikaner, die Japaner hatten sich ja für lange Zeit sehr abgeschottet. Das heißt, obwohl diese Ideen über Japan nach China reinkamen, war es auch sehr kontrolliert und halt sehr begrenzt, was in Japan rein durfte. Also gerade für eine sehr lange Zeit, wo dann vor allem Sachen von Holländern, also Niederländern reinkamen, weil die halt auch noch Handel treiben durften. Und diese Periode der relativen Abgeschottetheit, die auch bei weitem nicht so stark war, wie es oft dargestellt wird. Also da kam noch viel rein und es gab noch viel Interaktion. Das Land war nie komplett abgeschottet. Aber diese relative Abgeschlossenheit wurde eben dadurch beendet, dass die Amerikaner mit ihren schwarzen Schiffen, mit zwei Kriegsschiffen einfuhren und quasi den Japanern ein Ultimatum gestellt haben. Mhm. Haben gesagt, guckt mal hier, wir sind jetzt hier. Und wenn ihr euch jetzt nicht langsam mal wieder der Welt öffnet, dann knallt's halt tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war eben genau der gleiche Punkt. Und in Japan hat es halt einen anderen Effekt gehabt als in China. In Japan hat es quasi eine extreme Modernisierung ausgelöst, wo man eben wirklich gesagt hat, man hat anerkannt, man hat gesagt, okay, wir haben dieses Problem, wir sind dem Westen hinterher, wir müssen das jetzt irgendwie aufholen. Und das hat tatsächlich zu einem gezielten, also halt dieses, was ich faszinierend daran finde, ist dieses Gezielte. Also dass man halt gezielt gesagt hat, wir müssen diese Sachen jetzt lernen, wir müssen da hinterherkommen und wir müssen halt genauso gut werden wie der Westen. Das ist so ein bisschen die Idee gewesen. Und das resultierte eben auch in der Meiji-Restauration dann letztendlich, die das ganze Land quasi einmal umgeräumt hat, politisch auch komplett. Und das heißt, in Japan hatte halt dieses Schlüsselerlebnis, diese unheimliche Umwälzung zur Folge. Und das hast du halt in China nicht wirklich. Also ja. Die Qing, die damalige Dynastie, war zum Zeitpunkt der Opiumkriege schon unheimlich geschwächt. Es gab viele wirtschaftliche Probleme innerhalb des Landes, tatsächlich auch, es gab politische Probleme irgendwie, es war alles nicht so geil. Aber diese fundamentalen umwälzenden Reformen, so umwälzend waren sie auch in Japan nicht, aber diese relativ umwälzenden Reformen hat es halt in China nie gegeben. Also dieses Aha-Erlebnis, dieses, oh, wir müssen jetzt etwas fundamental ändern, das ist einfach in China nicht
passiert. Also von oben auch vor allem.
Eben. Genau, ja. Also es war eine Revolution, die von oben verordnet war, das auf jeden Fall.
Und diese Intellektuellen kamen in China eben eher von unten. Also es waren halt ein paar Einzelgänger, das war nicht im Auftrag des Staates, sondern die haben sich halt angeschaut, was in Japan passiert, die haben sich gedacht, das klingt ja ganz gut. Genau, China hat die Opiumkriege verloren, weil Großbritannien das eben ganz gut fand, dass sie Geld für Opium bekamen, um damit in ihren Handelsdreiecken schön weiter Geld verdienen zu können. Gleichzeitig gab es auch noch mehrere Aufstände, vor allem den Taiping-Aufstand Mitte des 19. Jahrhunderts in China. Der ist ziemlich großartig. Da ist ein Verrückter, in Anführungszeichen, ist eben durch China geschreift. Da sieht man auch den Einfluss des Westens. ging, glaube ich, eher im Süden Chinas los und der hat dann irgendwie so eine Rebellentruppe zusammengestellt, ist dann immer größer geworden und hat halt halb China quasi damit mehr oder weniger überrannt. Und hat dann auch irgendwann verkündet, dass er irgendwie der Sohn Jesus sei oder die Reinkarnation Jesu oder sonst irgendwas. Also sehr, sehr großartig. Und die Qing, wie du schon gesagt hast, die waren halt mehr oder weniger am Ende und hatten es dann auch nicht mehr auf die Reihe bekommen, eben sinnvolle Reformen, die irgendwas bewirken könnten, auf die in die Wege zu leiten. Deswegen wurde der Unmut da eben immer größer. Und jetzt muss ich mich zeitlich noch mal kurz orientieren. An den dann aufkommenden Universitäten und so sammelt sich dann eben immer mehr Intellektuelle, die vor allem eben eine geistige Restauration des Landes wollten, weil sie konnten ja politisch erstmal nichts bewegen. Es führte dann aber dazu, dass es 1911 gab es dann mehrere Aufstände und da gab's ist
die ersten nicht schon 1905? Das ist die erste
Marke. Nee, ach so, ja, stimmt, das sollten wir auch noch sagen. Genau, es gab nämlich noch den zweiten Sino-Japanischen Krieg. Ja. 1895 ging der zu Ende und da gewann Japan, was dann natürlich auch nochmal, ne, Japan, quasi so ein kleines China, in Anführungszeichen aus Sicht der Chinesen, besiegte das große China und es war alles ganz schrecklich und China gedemütigt und musste Gebiete abtreten und sowieso und überhaupt und alles war ganz schrecklich für China. Das ist so eigentlich die
nationale Lage. Genau, das Spannende an der Stelle ist ja tatsächlich, dass wir diese beiden Länder haben, die beide diese Konfrontation mit dem Westen hatten und wie ich eben auch gesagt hatte, das eine Land orientiert sich dann halt wirklich krass am Westen, also nicht nur in technischer Hinsicht, sondern auch okay, Großmacht zu sein bedeutet im Westen Dinge zu erobern und aggressiv zu sein. Und das haben sie dann eben auch, das hat eben Japan dann auch tatsächlich kopiert, ja tatsächlich vom Westen. Während China eben weiter in dann tatsächlich irgendwann Selbstmitleid schwamm und sich nicht wirklich irgendwie reformiert hat. Das ist ganz spannend, dass an dem Punkt, an dem diese beiden Modelle direkt miteinander konfrontiert wurden und es eben das westlich orientierte Modell war, das gewann.
Ja,
Ja. Also das heißt nicht irgendwie, dass es besser ist oder so, aber es ist einfach aus historischer Sicht, dass du halt, wenn man sich diese beiden Pfade anschaut, diese beiden Entscheidungen, was dann, wie das dann ausgegangen ist. Wir haben ja dann, wir sehen dann ja danach im Zweiten Weltkrieg, dass das, was Japan gemacht hat, nicht unbedingt die beste Idee war.
Ja, Japan hatte dann halt so, die sind wirklich in so Kolonialismus abgedriftet eigentlich. Die hatten dann so die hatten dann so Vorstellungen von einem groß japanischen, also von einem panasiatischen Reich, natürlich unter Herrschaft Japans irgendwie, also und haben dann eben im Laufe des ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann eben Teile von die Mongolei eingenommen und China und Korea und so, da kommen wir dann nachher noch.
Genau, aber sie haben den Westen imitiert. Das ist halt
das war wirklich Kolonialismus. Wir sehen so ein kleines Land wie Großbritannien, kann die halbe Welt beherrschen, dann kennen wir das ja auch.
Genau das. Sie haben dieses Modell einfach übernommen und gesagt, Großmacht zu sein bedeutet, zu erobern. Ich finde es total spannend, weil das auch, es wird halt gerne gesagt, naja, Japan hat halt diese ganzen schlimmen Dinge getan, das war ganz übel und so, aber was man sich tatsächlich überlegen muss, ist, die Japaner haben sich halt gesagt, okay, wir hinken dem Westen hinterher, Moment.
Und sie haben dafür...
Was hat der Westen denn gemacht? Also,
ja.
Es ist jetzt nicht so, dass der Westen wie komplett unbeteiligt daran war, wie Japan sich eben entwickelt hat, weil es schon Sinn machte in der Zeit. Das war das Modell, was dem Westen vorgelebt wurde und was auch als legitim angesehen wurde, wenn solange westliche Staaten das taten und was den Japanern ja auch dann durchaus verständlich gemacht wurde, dass man es aber nicht in Ordnung fand, wenn es von Asiaten getan wurde, weil das nicht das Gleiche ist. Aber ja, genau, so...
Thema. Verlorene Opiumkriege, großer Aufstand, kleinere Aufstände, verlorener Krieg gegen Japan. Ich glaube 1905, also Anfang des 20. Jahrhunderts kam dann auch noch eben der letzte Kaiser, ein Kleinkind auf den Thron, Pui. Und ja, also die Dynastie war halt am Ende, das muss man einfach so sagen. Und 1911 kamen dann eben so ein paar Aufstände zusammen, als Merktag ist da der 1. Oktober eingegangen, und zwar war das der Aufstand in Wuhai. Ich habe den Namen vergessen. Ist halt nach dem Ort benannt. Und am 1. Januar, das hatten wir auch schon mal erwähnt in einer anderen Folge, glaube ich, wo ich mir nicht mehr sicher war, am 1. Januar 1912 ist dann eben die Republik China ausgerufen worden und dann war es eben vorbei mit den Kaiserreichen.
Wollen wir vielleicht probieren, wieder zurück zu der Sprache und Schrift zu kommen?
Dazu kommen wir jetzt, aber das ist halt, glaube ich, als Politik einfach wichtig. Denn jetzt haben wir von 1911 bis im Grunde genommen 1945 keine stabile Regierung in China. Wir haben 49. Fast 40 Jahre lang haben wir keine starke Regierung. Wir haben andere Bewegungen. Wir haben direkt 1915 jemanden, der sich zum neuen Kaiser krönen lässt und versucht, wieder ein Kaiserreich und eine neue Dynastie zu gründen. Dann kommen eben 1919, glaube ich, gründen sie sich, die Kommunisten auf den Plan. Und im Grunde genommen haben wir dann 30 Jahre Bürgerkrieg zwischen den Kommunisten und den, ich will nicht wieder Republikanern sagen,
Nationalisten
und genau.
Genau das. Und wir haben aber zwischendurch auch einfach Perioden, in denen die Nationalisten quasi theoretisch in der Macht sind, die Kommunisten noch keine relevante Macht sind, aber das Land im Endeffekt im...
Von Warlords
regiert. Genau, von Warlords, also mittelalterlichen Stil von verschiedenen Warlords regiert, die ihre eigenen Regionen quasi kontrollieren und permanent am Kämpfen sind. Wir befinden uns quasi teils wirklich in einem Zustand permanenten Bürgerkriegs. Ja. Gerade bevor die Kommunisten... Die Kommunisten sind, würde ich mal sagen, in den 20ern dann noch erst erstarkt, oder? Also,
also das war am Anfang ja eher so klein. Und
das war super klein.
Die hatten eigentlich keine Macht bis dann in die 30er und dann war ja der große Marsch, da haben sie ja auch noch nicht so viel gemacht und dann ging es ja eigentlich erst während dem Zweiten Weltkrieg, wurden sie dann zur militärischen Macht, würde ich so sagen.
Genau, weil sie sich halt mit den Nationalisten zusammengetan haben. Also im Endeffekt haben wir wirklich bis in die 30er, sagen wir, Chaos.
Ja.
Und dann haben wir eben die Herausbildung von diesen beiden Polen, also einmal Kommunisten, einmal Nationalisten, die sich während des Krieges zusammentun, um gemeinsam die japanische Gefahr zu bekämpfen, theoretisch. Das klappt da auch nicht immer so ganz so gut, wie es theoretisch sein sollte. Und man bekriegte sich auch untereinander noch ganz gut. Und dann, nachdem die Japaner quasi weg waren, dank der USA, ging dann eben der offene Bürgerkrieg zwischen diesen beiden Parteien los. Der dann 1949 endete.
Ja, mit dem Sieg der Kommunisten. Was dann auch ausschlaggebend war für einige sprachliche Entwicklungen. <auf dem Boden. lacht> 1900, dann mit der Gründung der Republik ging es dann natürlich auch los mit dann Reformern und natürlich hatten die dann auch alle Ideen und da gab es dann auch, ich will nicht sagen Panels, aber Gruppen und so, also offizielle Vereinigungen und Planungsgruppen der Regierung, um eben Dinge zu entwickeln, um China moderner zu machen und besser und überhaupt. Dazu gehörten dann eben auch einige solche Gruppen zur Sprachplanung, wo dann eben, die fanden dann auch hier in Beijing statt, wo dann eben Intellektuelle von den verschiedenen Unis hier zusammenkamen, um über Sprache zu beraten. Das fing, glaube ich, auch so 1914, 15 an, dass es so Dinge gab.
Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also das ist tatsächlich nicht so, das ist jetzt nichts, was von den Kommunisten nur kam. Also,
ja, also das sind einfach diese intellektuellen Ideen zu einer Erneuerung der chinesischen Kultur, um sie irgendwie wieder besser zu machen.
Ja, und halt eben auch, es gibt ja halt diese Bewegung des 4. Mai, deswegen hätte ich das gerade rausgesucht. Ja. Die so 1915 ungefähr anfing und die hatten halt, das waren vor allem junge Leute, das war halt auch eine Studentenbewegung und jetzt hat gerade eine Chaptermark gesetzt, ich habe keine Ahnung wieso, aber...
Warum nicht? Wir haben schon so lange
gesprochen. Ja, egal. Ich schreibe ja mit, aber...
Ja, ja, okay.
Also die Bewegung des 4. Mai war halt auch so eine Studentenbewegung und die... Es war halt auch so typisch intellektuelle Studenten eben und die wollten da alle so ein bisschen links sein und wollten halt die Kultur zugänglicher machen und Bildung auch zugänglicher machen. Das war auch eine der Motivationen, warum sie gesagt haben, dass die chinesische Sprache reformiert werden sollte, um sie eben einfacher zu lernen zu machen. Und da waren andere Punkte, waren eben, dass man mehr Frauen irgendwie in Bewegungen reinhaben wollte und so. Also es ist so, ist ganz spannend zu sehen, weil das halt 1915 war. Es hatte erstmal noch nicht wirklich was mit den Kommunisten zu tun, aber es war schon eine relativ typische
Studenten. 19 war das jetzt, 19.
Ja, ja, genau. Also 19.
Bewegung halt. Aber ja, es fing schon früher
ja,
an.
Ja,
aber
nee, die, es fing, ja.
Der 4. Mai war dann 1919.
Ja, genau. Und dann wurden auch die Kommunisten in dem Zuge gegründet. Ja, aber das hat halt erstmal nichts damit zu tun. Aber das ist eine relativ typische Studentenbewegung. Also, was man von den Punkten so hat, das ist auch was, was heute so Zugang zu Bildung, mehr Frauen und so. Das ist sowas, was man noch heute in Deutschland zum Beispiel mit irgendwie Studentenaktivismus hast, relevante Punkte sind.
Ja.
100 Jahre später.
Man muss noch sagen, das kam zustande, weil China hat auch am Ersten Weltkrieg mitgewirkt und hatte da auch, ich glaube sogar Zusagen, mündliche, oder halt hat sich zumindest Hoffnung gemacht, eben durch diese Hilfe dann besser dazustehen bei den Westmächten, wenn man sie damals so bezeichnen will, weil Deutschland und andere Länder ja auch noch Kolonien hatten und so. Und sie hatten einfach die Hoffnung, dass sie dann dadurch eben so ein bisschen aus dieser kolonialisierten Position rauskommen, um auf eine gleichberechtigte Ebene, was eben nicht geschah. Und witzigerweise war dann halt diese 4. Mai-Bewegung, war dann eben eigentlich Ausdruck des Unmuts über den Versailler Vertrag, der da halt damalige Kolonien in China dann auch weiterhin eben als Kolonien anerkannte.
China wurde nicht nur nicht als westliche Macht anerkannt oder als den westlichen Mächten gleichberechtigt anerkannt, sondern Bereiche in China, die vorher von den Deutschen und anderen Westmächten kolonisiert gewesen waren, wurden an die Japaner gegeben. Das heißt, es wurde nicht nur ihnen nicht anerkannt, sondern es wurde den Japanern, diesen anderen Asiaten, anerkannt. Das war halt, das fügt halt noch zu diesen ganzen Animositäten hinzu, die man halt vorher schon hatte, und zu dieser ganzen Unruhe. Das macht das halt nicht besser. Aber wir wollten eigentlich über Sprache formen.
Genau. Kristallisierten sich dann eben so ein paar Figuren heraus, die waren...
Wir sind wieder zurück in den frühen 50ern.
Nein.
Oder? Okay.
Nicht in den 50ern.
Doch, 1949.
Nein. Jetzt nach 1919. Vierte Mai-Bewegung 1919. Und der kritische Punkt für die Sprachbewegung ist dann erstmal, sind dann die nächsten 10 Jahre, würde ich mal sagen, also die 20er Jahre. Da kristallisieren sich dann einige Figuren heraus, die dann eben auch untereinander intellektuelle Debatten austragen, eben über Kommunismus und Metaphysik und großartige Themen, weil da die Chinesen halt dann innerhalb weniger Jahre quasi halt mal die komplette intellektuelle Geschichte des Westens nachholen, um eben zu gucken, ob für sie was dabei ist. Und eben weniger davon beeinflusst, gibt es dann eben auch den Gedanken, dass die chinesische Schrift ja vielleicht doch ein bisschen hinderlich ist, weil die Zeichen sind natürlich im Vergleich zum lateinischen Alphabet sehr kompliziert, schwierig zu lernen, es gibt sehr viele davon und so weiter und so fort. Es gab dann also verschiedene Ideen. Die radikalste davon war, die chinesischen Zeichen einfach abzuschaffen. Die Sprache irgendwie beizubehalten, aber halt auf entweder eine neue phonetische Schrift umzusteigen, die einfacher sei, oder einfach entweder direkt oder langfristig auf das lateinische Alphabet und einfach just Schriftzeichen. Das war auch eine ernst gemeinte Überlegung und wurde halt im Endeffekt nicht durchgesetzt.
Beispiele dafür Länder, denen das funktioniert hat, wären zum Beispiel Vietnam, die ja mittlerweile mit lateinischem Alphabet und komischen Kringeln drüber schreiben. Oder eben Korea, die eben ihre eigene phonetische Schrift haben.
Ja.
Also so als Beispiel.
Die sind
also
ja auch chinesischen Zeichen.
Genau, die alle auf, vorher mit chinesischen Zeichen geschrieben haben. Also nur diese Ideen waren halt nicht komplett aus der Luft gegriffen. Ja, es gab Länder, denen das funktioniert.
Das klingt erstmal radikal, aber das, kann man machen. Dann gab es eben noch, wie schon gesagt, die Idee einer phonetischen Schrift. Also Pinyin gab es damals noch nicht. Es gab natürlich diese Wei Charles bereits und andere Umschriften mit lateinischem Alphabet. Aber es gab dann eben die Idee, einfach eine phonetische Schrift zu entwickeln und die beizubehalten. Und dann gab es noch die Idee, die Schriftzeichen zu vereinfachen, was dann eben im Endeffekt dann auch von den Kommunisten 30 Jahre später verwirklicht wurde. Die Ansätze dazu finden aber wirklich da in den 20er Jahren statt. Also da entwickeln Intellektuelle eine phonetische Schrift, Baupomorpho oder Zhuyin genannt, die auf Taiwan bis vor, ich glaube, 10, 15 Jahren eben auch die offizielle Umschrift war, bis sie dann doch durch Pinyin abgelöst wurde. Die ist da aber noch sehr viel weiter verbreitet, würde ich mal behaupten, als Pinyin. So rein.
In Taiwan?
Ja.
Also praktisch gesehen tendenziell.
Also bei den jungen Leuten vielleicht nicht mehr so, aber rein praktisch, einfach noch, weil eben Pinyin noch nicht so lange unterrichtet wird. Das war eben das eine Produkt des Ganzen und Qian Xiantong hat eben dann neben dieser Zhuyin-Umschrift, an der er mitgewirkt hat, in so einem Sprachausschuss, eben auch ein paar Aufsätze in der Zeitschrift veröffentlicht zur Idee von Vereinfachung von Zeichen. Vereinfachung von Zeichen geht dann nicht einfach so, man nimmt ein Zeichen und macht ein anderes dahin. Das wurde teilweise auch gemacht, es wurden auch Zeichen neu kreiert, aber der Großteil, also wirklich Großteil, sagen wir mal 90%, um mal so einen Anhaltspunkt in die Runde zu werfen, ist basierend auf den vorher genannten Schrifttypen vereinfacht worden. Das heißt, wir haben eine über 2000 Jahre lange Tradition der chinesischen Kalligraphie. Das heißt, wir haben sehr viele große Meister, die toll schreiben konnten. Das heißt, die haben Zeichen sehr schön und sehr flüssig zusammengeschrieben. Und es gab, wie schon gesagt, keine Orthodoxie, die das Ganze wirklich überwacht hätte, außer eben die Weitergabe von Meister zu Schüler. Und deswegen gab es eben für verschiedene Zeichen sehr viele Schreibvarianten und eben auch natürlich kurze Schreibvarianten, weil natürlich nicht jeder Bock hatte, jederzeit immer sehr lange komplizierte Zeichen zu schreiben. Das heißt, das, was da dann im 20. Jahrhundert geschah mit der Vereinfachung der Langzeichen, war im Grunde einfach nur der Rückgriff auf bereits existierende historische Kurzversionen der Zeichen. Das war keine böse kommunistische Disrespekt gegenüber der chinesischen Kultur, das hatte schon alles, das ging schon alles mit rechten Dingen zu, sagen wir es mal so. Wir haben ja gerade gesagt, die Regierung damals, die nationalistische, hatte nicht die Macht, das irgendwie durchzusetzen. Deswegen blieben die Ideen dann im Endeffekt halt erstmal auf Halde liegen. Ja.
Also, genau, und dann kam. Ich versuche gerade, das Mist zu straffen.
Ja, ist okay.
Dann kamen die Kommunisten
an die Macht 1949 und hatten dann auch erstmal große, tolle Ideen, wie man das Land weiterbringen konnte. Und die realpolitischen Ideen haben eher Leute durch Hunger sterben lassen, als das Land vorangebracht. Aber die Bildungsideen haben sie umsetzen können und haben dann noch diese Kurzzeichen eben noch ein bisschen weiterentwickelt.
So, dass sie wirklich verwendbar waren.
Also. Ja, einfach das eben, ne, Orthodoxie, das halt festgelegt und gesagt, so ist es jetzt, Kurzzeichen, zack, bumm, ihr benutzt das jetzt und ab 1956, glaube ich, gab es die dann halt offiziell.
Wie das
und
ist im Kommunismus.
Deren, ja, eben, Dinge passieren, Dinge werden festgelegt. Dinge machen das. Ich meine, wenn das ganze Volk entscheidet wird. Und in dem Zuge, also auch da 55, 56, entstand dann auch eben die heutige Umschrift Pinyin.
Genau, kurz noch zu dem, was du eben gesagt hast, weil das war auch ein was wir müssen reden gehört
ja.
hatten. Das ist nicht während der Kulturrevolution gewesen. Die Kulturrevolution war 20 Jahre nachdem die Vereinigung.
Ja, sag den Zeitraum, dann wird es nicht verwirrend.
Also 55, 56 wurden die Kurzzeichen eingeführt, genau. Und die Kulturrevolution war in den war Mitte Ende der
66
Ende der 60er Jahre, genau.
Ja.
Das heißt, es war etwa ja.
Also das klingt halt ähnlich Kulturrevolution, aber bei der Kulturrevolution wurde die Kultur abgeschafft als revolutioniert.
Und, darüber sollten wir vielleicht noch mal eine ganze Folge machen.
Ja, ich weiß, es steht auch, glaube ich, irgendwo auf so einer
Planungsliste. Steht auf so einer Liste.
aber ja, das klingt halt ähnlich, aber das sind halt zwei unterschiedliche Paar Schuhe,
genau.
Wie man das sagen will.
Aber du wolltest über Pinyin reden.
Ja, denn dann ich weiß ehrlich gesagt, da weiß ich die Motivation nicht ganz. Ich glaube nicht, dass Pinyin eben aus diesen, soweit ich weiß, geht das nicht aus dieser 20er-Jahre-Bewegung hervor,
nee.
Sondern das ist dann eben eine Neuentwicklung, um das Ganze eben nochmal zu vereinfachen.
Ich kann dir auch tatsächlich zu der Motivation wenig mehr sagen. Ich kann noch so einen kleinen Fun-Fact zu der ganzen Sache liefern, was ich ganz spannend fand. Dass tatsächlich, es gibt im Pinyin einige, also das Pinyin nochmal, das hat diese Umschrift mit lateinischen Buchstaben. Man hat lateinische Buchstaben und dazu hat man Striche, die man über die Vokale macht. Also entweder ein, die dann halt die verschiedenen Töne anzeigen, die es im Chinesischen gibt. Also es gibt einen langen Strich für einen gerade gehaltenen Ton A. Dann gibt es einen Strich, der von links oben, von links unten nach rechts oben geht, A.
Ein Akzent.
Und genau. Ja,
Degül?
Ja.
Ja.
Und dann gibt es einen, der von links oben nach rechts unten geht, A. Also von, also runterfallender Ton. Und dann gibt es einen, der quasi ist so ein Häkchen.
Ein quasi, V quasi.
Genau, wie so ein kleines V drüber, so erst runter, dann hoch geht, so A. Das heißt, sind diese vier Töne und die werden eben angezeigt. Der Rest ist komplett in lateinischen Buchstaben. Das Ding ist, was Herr Nils auch eben schon gesagt hat, bloß weil wir alle das lateinische Alphabet benutzen im Westen, also sowohl im Spanischen als auch im Englischen, als auch im Französischen, als auch im Deutschen, heißt noch lange nicht, dass wir alle Buchstaben gleich aussprechen. Ein französisches und ein deutsches J unterscheiden sich sehr stark voneinander. Und das heißt, das Pinyin muss man auch tatsächlich lernen. Also man muss wissen, welcher Laut wie ausgesprochen wird. Und es ist eben ganz spannend zu sehen, dass viele von diesen Aussprachen nur Sinn machen, wenn man deutscher Muttersprachler ist. Es gibt so ein paar Punkte. Ich weiß, mir fallen jetzt tatsächlich konkret keine Beispiele ein, aber es gibt mehrere, die irgendwie anders komisch gewesen wären.
Ja, mit den Vokalen ist es ja schon so.
Genau, allein die
zum
Vokale.
Zum Beispiel A. Also man liest ja dann nicht May oder so, ja. wenn man Ma liest, sondern man liest halt Ma und man liest auch Mo und nicht Mo oder so.
Ja.
Also die Vokale sind schon sehr lateinisch. Also,
nee, sehr deutsch einfach.
Ja, aber Latein wird ja, also wir haben Latein halt immer deutsch gelesen.
Ja, ja, klar,
aber,
weil du
ja, schon Latein... Naja, aber ich weiß nicht, also mir wurde das nicht anders erzählt.
Nein, Moment, du solltest mal hören, wie zum Beispiel britische oder englische Muttersprachler, die Jura unterrichten, ihre lateinischen Begriffe aussprechen.
Ja,
nein, es ist tatsächlich sehr deutsch. Und die Theorie, das hat mir auch ein Sinologie-Prof mal erzählt, ich weiß nicht, wie viel dahinter steckt, aber die Theorie ist halt so, die das erklären soll, ist, dass halt viele DDR-Linguisten daran beteiligt waren.
Ah, okay.
Was natürlich Sinn macht. Ne? Aber es ist halt, es klingt sehr plausibel und es kann durchaus sehr gut sein, weil wenn man, also das ist halt auch nochmal so eine Sache, das muss man sich auch vor Augen halten, wenn man das deutsche Pinyin lernt, das ist tatsächlich für Leute, die keine deutschen Muttersprachler sind, teils nochmal deutlich schwieriger.
Mhm.
Das ist auch wirklich so eine ganz spannende Sache, finde ich.
Ja, viele Amerikaner haben auch einen richtig krassen amerikanischen Einschlag drin. Also ich zumindest, ich habe bestimmt auch einen harten deutschen Einschlag, aber du hörst halt bei den Amerikanern dann doch oft einfach wirklich diese Vokale raus, dass die Vokale einfach sehr englisch aussprechen und das ist jetzt auch meine Kritik, zu der ich vorhin noch kommen wollte, falls ich darf.
Ja.
Mit den Schriftzeichen ist es halt einerseits so, dass dieses Radikalsystem eher eben von Chinesen für Chinesen gemacht ist. Das ist fürs Lernen von Schriftzeichen nicht sehr praktisch, weil es irgendwie verwirrend ist. Und sinnvoller ist es halt eigentlich, diese einzelnen Bestandteile, also Frau und Pferd, einfach als Bestandteile anzuerkennen. Der Sinn damals war halt, die im Wörterbuch wiederfinden zu können. Denn wir hatten ja keine phonetische Umschrift. Wie ordnet man also ein Wörterbuch an, wenn man kein A bis Z hat? Ne? Fragen, die man sich als normaler Europäer nicht stellt. und dafür war das natürlich unglaublich hilfreich. Man konnte dann einfach nach den Radikalen, also je mehr Striche ein Radikal hat, desto weiter hinten im Buch war es, konnte man dadurch so ein Buch durchschauen und hatte dadurch eben ein Ordnungssystem. Aber heutzutage kann ich das halt in den Computer eingeben. Tschüss, ne, Kulturkritik und so, aber es ist halt, wir leben halt im 21. Jahrhundert. Und,
deswegen nehmen wir hier in China einen Podcast auf unseren Laptops, den wir ins Internet stellen.
Wir können jetzt ja MS Pro wieder loben über die Query, den Kontrollverlust. Er hat auch kluge Dinge gesagt. Solange es nicht mit Chinesisch zu tun hat. Nein, das ist halt natürlich wirklich ein großer Vorteil. Und da kann man sich dann halt ein, natürlich ist Sprache halt unglaublich konservativ und unglaublich träge, aber zumindest was halt die Sprachvermittlung angeht, kann man da halt schon mal umschwingen. Und da ist halt das eine, dieses Radikalsystem ist nicht wirklich hilfreich, finde ich, für Lernende von chinesischen Zeichen. Und zweitens, Pinyin ist halt genauso. Das hilft dir bestimmt als Chinese, wenn du irgendwie erstmal, wenn du keine Ahnung von westlichen Sprachen hast und irgendwie das lateinische Alphabet lernen willst, ist es bestimmt ganz praktisch. Wenn du das aber einem Westler, also einem Menschen mit einer westlichen Muttersprache vorsetzt, dann liest er das halt so, wie er es lesen würde.
Ja.
Und viele der Buchstaben sind halt echt nicht, also die Laute, die im Chinesischen damit ausgedrückt werden, sind echt nicht intuitiv irgendwie dann erfassbar und ziemlich konträr zu dem, was man lesen würde.
Genau, halt allein dieses, dass es X halt ausgesprochen wird. Das ist tatsächlich, Pinyin ist nochmal eine Sprache an sich quasi, die man lernen muss.
Ja.
Was ich tatsächlich für einen Vorteil halte, ist, dass du kannst Pinyin natürlich einfacher lernen als Chinesisch.
Ja.
Also natürlich kannst du theoretisch die sämtliche Laute lernen, die es im Chinesischen gibt. Und ich denke mal, dass Pinyin vielleicht sogar einfacher zu, wenn du es halt schaffst, Pinyin von deiner eigenen Muttersprache loszukoppeln, dann ist Pinyin sicher auch einfacher zu lernen als Juin, weil du einfach du musst halt keine neuen Strukturen lernen, die du irgendwie schreiben musst. Das ist alles, was basiert auf dem lateinischen Alphabet, das kennst du, das ist relativ einfach. Du musst halt nur darauf klarkommen, dass es einfach komplett anders ausgesprochen wird, dass es tatsächlich nochmal eine neue Sprache ist, quasi, die du lernen musst. Du musst lernen, wie diese Buchstaben ausgesprochen werden und dann kannst du anfangen, das aufs Chinesische anzuwenden.
Ja, und da habe ich nicht das Gefühl, dass das rübergebracht wird. Also ich will damit gar nicht mal, ich fand meine Sprachausbildung sehr gut, falls mir jemand zuhört. Aber aber ich glaube nicht, dass das eben stark genug betont wird, weil das wird halt als Umschrift immer so rübergebracht, als wäre das eben so ein kleiner Unterast am großen Baumstamm des Chinesischen. Und da wird mir halt nicht genug differenziert. Und ich glaube halt wirklich, dass sowas wie Juyin, also eine phonetische Umschrift, eine fremde Umschrift, für die Aussprache des Chinesischen hilfreich wäre, um sich einfach von Vorstellungen der eigenen Sprache zu lösen. Außerdem hat es natürlich noch den Vorteil, dass man es immer daneben schreiben kann. Oder sagen wir es mal so, es könnte bestimmt einen Vorteil haben. Ich würde es nicht dafür plädieren, das einzuführen. Ist ja eher unrealistisch, aber zumindest eine Überarbeitung von Pinyin könnte man halt schon machen oder hätte man noch machen können. Wahrscheinlich sind wir halt wieder über so einen Punkt drüber, wo es einfach zu weit verbreitet ist. Aber es sind halt Inconsistencies drin, die einfach scheiße sind. Was zum Beispiel auch noch so ist, sind die Auslaute von Vokalen in Pinyin. Wir haben zum Beispiel, was kann man da jetzt nehmen?
Geht das eventuell?
Es geht nicht so weit, finde ich. Wenn wir zum Beispiel einen Anlaut, wir haben ja Shownotes, ganz ausufern, die erklären das halt. Außerdem ist Weihnachten, die haben viel Zeit.
Also nicht die Shownotes, die ich gerade schreibe, das machst du dann nachher. Ne?
Wer 4 Tage lang Kongress machen kann, kann auch uns zuhören.
Stimmt, das Kongress ist garantiert keiner Podcast die nächsten Tage.
Doch, wir publishen
einfach öfters. Auf der Fahrt hin und zurück.
Ja, eben, also es ist schon alles, das ist alles machbar. Jedenfalls, wenn wir jetzt zum Beispiel den Anlaut Z haben, also der in Pinyin Z geschrieben wird und hinten ein I, dann wird das Z gelesen. Das heißt, das I dient als, so wie ich das gelernt habe, Verlängerung des Anlauts, des Konsonanten. Also einfach ein Z und kein Z. Das gibt's nämlich nicht, diese Silbe. Aber da steht ein I. Na gut, jetzt könnte man sagen, dann wird der Vokal I eben immer als Verlängerung des Anlauts gedeutet. Wird er natürlich nicht. Zum Beispiel haben wir die schöne Silbe wie vorhin bei der Modalpartikel Qi. Da haben wir ein eindeutiges I. Das wird mit einem I geschrieben. Warum? Bopomorpho hat auch, also Bopomorpho ist gleich Julien, nur nochmal fürs Protokoll, hat auch solche Inconsistencies, solche Widersprüche. Aber bei Pinyin sind die halt noch viel eklatanter, weil ich natürlich die Buchstaben schon seit meiner Kindheit verinnerlicht habe. Und es ist einfach hart nervig. Also man gewöhnt sich natürlich dran, aber ich...
Ja, mich zum Beispiel persönlich stört es nicht. Ich sehe das Problem auch zum Beispiel, dass du an manchen Stellen dann... Also es gibt im Pinyin ein Ü. Das gibt es tatsächlich, das deutsche Ü wird benutzt.
Ja.
Aber es gibt Stellen, an denen ein Ü ausgesprochen wird, wegen des Tons, der drüber steht. Aber da steht dann im Pinyin trotzdem ein U.
Ja, ja.
Obwohl es Ü ausgesprochen wird. Wo der Buchstabe sogar da wäre.
Genau.
Also hast den Buchstaben sogar
in Man könnte einfach ein Ü schreiben, aber man schreibt ein U. Und warum macht man es nicht? Ich habe neulich drüber nachgedacht in der Vorbereitung dazu. Man macht es nicht. Man schreibt nur ein Ü, wenn da auch ein U stehen könnte. Wenn es also zum Beispiel die Silbe gibt, Nu, schimpfen, und auch die Silbe Nü, Frau oder weiblich, dann muss ich das Ü extra kennzeichnen, weil wenn ich es nicht kennzeichne, könnte es ja auch Nu gelesen werden und nicht Nü. Aber wenn ich eben dann so eine Silbe habe wie Ü, also mit so einem Ü, was als Y geschrieben wird in Pinyin als Anlaut, dann schreibe ich eben nur ein U, weil es gibt eben keine Silbe U mit diesem Y. Und ja, das ist halt Faulheit. Und das führt dann auch zu solchen inkonsistenten Sachen. Und warum? Also, das ist halt, das macht dir halt die ersten 3 Monate oder so halt richtig schwer.
Ja.
Also, nee, richtig in Anführungszeichen. Es ist halt ziemlich, ja, es wäre ziemlich einfach zu beheben. Das ist halt so
Kritik daran. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube halt tatsächlich, ich sehe es nicht komplett ganz so kritisch wie du. Ich finde, das ist eine Typsache. Ich finde es, was ich problematischer finde tatsächlich, ist, wie stark teils basierend auf Pinyin unterrichtet wird. Und dass es Leute gibt, die sagen, ich lerne einfach kein Chinesisch zu schreiben. Ich bleibe einfach bei Pinyin. Und das finde ich einfach der komplett falsche Ansatz. Ich finde, es ist in Ordnung, wenn man es halt macht, um den Leuten halt irgendwas an die Hand zu geben. Aber ich finde es wichtig, dass man gleichzeitig die chinesischen Zeichen auch wirklich lernt. Also man kann noch so viel jammern, dass es halt viele sind, dass es kompliziert und so. Ich persönlich bin immer noch fest davon überzeugt, dass es einem mehr mitgibt, als wenn man nur Pinyin lernt. Und dass du auch die chinesische Sprache irgendwie... Ich habe einfach das Gefühl, dass ich viel mehr verstehe und irgendwie mehr mitnehme, seit ich chinesische Zeichen lesen und schreiben kann. Das ist einfach so. Also ich habe das Gefühl, das bringt dir mehr.
Yeah.
Einfach auch, weil es nicht alles gleich aussieht, sondern die Zeichen tatsächlich auch in der Art, wie sie halt aussehen und in der, also du kannst mit einem Blick auf einen chinesischen Text oder auf einen chinesischen Satz erfasst man deutlich mehr Informationen als mit einem Blick auf einen deutschen Text, sagen wir es mal so.
Ja, weil man muss es ja auch mal als Bogen schlagen. Natürlich ist da die Differenz nicht so groß, aber wenn man nur Pinyin lernt, ist das ja dasselbe, wie wenn man Deutsch, Englisch und andere Sprachen nur mit dem internationalen phonetischen Alphabet ausdrücken würde. Also man könnte quasi Texte nicht lesen, man wüsste halt quasi nur, wie es ausgesprochen wird. Und wenn man ein neues Wort lernt, schreibt man halt dann das IPA dazu auf und lernt das irgendwie. Also ziemlich doof eigentlich.
Ja, genau. Aber nee, es gibt Leute, wir haben bei uns tatsächlich im Kurs auch jemanden, der unheimlich gut Chinesisch spricht, also wirklich unendlich gut, hat aber tatsächlich vor allem dadurch gelernt, dass er chinesische Serien geschaut hat. Der kann kein Chinesisch schreiben.
Okay.
Der spricht besser Chinesisch als ich, das muss ich ganz klar sagen. Also er spricht natürlicher, macht weniger grammatikalische Fehler und hat weniger Akzent als ich, aber er kann einfach nicht lesen und nicht schreiben.
Das hat man auch bei ganz vielen, also da ist natürlich niemandes Schuld, bei ganz vielen Auslandschinesen, also bei ähnlichen Verhältnissen wie bei dir, wenn entweder die Eltern direkt ausgewandert sind oder schon die Großeltern oder so, dann ist teilweise, trifft man dann immer wieder Leute, die halt wirklich perfekt Chinesisch reden können oder Kantonesisch, aber eben einfach noch nie irgendwelche Zeichen geschrieben haben und auch keinerlei lesen können. Ja. Und dann wirklich genau wie auf deinem Niveau für so einen Text sitzen und die einfachsten Sätze nicht verstehen, wenn sie gerade erst angefangen haben zu lernen, aber dann mit ihren Eltern telefonieren und Chinesisch reden, was halt ziemlich großartig ist.
Das ist ja auch ganz, also solche Leute hast du ja auch, also zum Beispiel bei uns, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber in meinen Chinesischkursen sitzen solche Leute drin. Also wir haben in meinem Chinesischkurs sitzen 2 Auslandschinesen quasi. Die eine kommt aus der Tschechoslowakei, die andere kommt aus Italien. Die reden beide auch miteinander Chinesisch, wenn sie sich unterhalten. Aber sie können halt, also sie lesen halt etwa genauso, können halt etwa so viel lesen und weniger schreiben als ich. Also es ist halt, ja. Und genau, 2 Amerikanerinnen haben wir auch noch, bei denen das genauso ist.
Ja.
Ist halt, ja.
Und ich kenne es dann auch noch, wieder als schöne Überleitung, mit Kommilitonen von mir, die können auch Kantonesisch perfekt, aber eben Mandarin haben sie auch eben erst dann.
Ja, meine Mitbewohnerin, die hier ein Zimmer weiter wohnt. Ist genauso. Die ist in Frankreich aufgewachsen komplett. Ihre Muttersprache ist quasi Französisch, aber mit ihren Eltern spricht sie halt nur Kantonesisch. Aber mit Chinesisch schreiben und lesen kämpft sie halt genauso wie wir. Also.
Ja.
Aber. Noch was zu Chinesisch oder wollen wir
Ich würde jetzt die Chapter mal für Kantonesisch setzen vielleicht, oder?
Ja, okay, ja, dann genau.
Das müssen wir eigentlich noch kurz
Und erörtern. Danach noch Japan und Korea.
Genau, ja, wir haben ja Zeit.
Ja.
Kantonesisch wird im Süden der VR China gesprochen. Also in dem Bereich, wo Hongkong und Macau liegen und Städte drumherum. Also es ist ein sehr großer Sprachraum, das muss man auch sagen. Es ist nicht irgendwie so, was weiß ich, das Saarland, es ist eher Bayern. Also um das mal so sprachlich einzuordnen, es ist schon ein sehr großer Sprachraum, den das einnimmt innerhalb der VR China. Mhm. Es ist nicht 50-50 zu Mandarin, also zu Hochchinesisch. Aber
es ist verdammt groß.
Es ist schon sehr, sehr groß.
Ja.
Und Kantonesisch ist damit, also kann man das so sagen, der zweitbekannteste Dialekt des Chinesischen, wenn wir mal Hochchinesisch als Dialekt, als Beijing-Dialekt rechnen.
Genau, wenn wir, das heißt, wir sagen, es gibt, wir sagen, Beijing ist ein Dialekt des Chinesischen, Kantonesisch ist ein anderer Dialekt des Chinesischen. Wir sagen nicht, Kantonesisch ist ein Dialekt von
Hochchinesisch.
Ja. Ist eine wichtige Unterscheidung.
Stimmt, ja, gut. Ja, genau. Weil Beijing ist Hochchinesisch, so circa.
Genau, es ist, genau.
Und wird deswegen anders ausgesprochen. Wollen wir ein Beispiel machen mit verschiedenen Sprachräumen im Deutschen oder lassen wir das?
Ich finde tatsächlich ganz witzig, dass Kantonesisch mich persönlich von den Lauten, die man hat, her tatsächlich an Sächsische halt erinnert. oder an diesen ostdeutschen, diesen typischen ostdeutschen Akzent, den man eben hat, der sächsische Akzent tendenziell ist, dass man halt relativ ey und ey, sowas hat man relativ viel. Also es ist, während man im Mandarin tatsächlich eine Tendenz zu Vokalen hat, die eher dem Hochdeutschen gleichen, faszinierenderweise, dieses A, I, Ü, U, hat man mehr so langgezogene Laute so ein bisschen und so solche, zum Beispiel Hallo heißt ja, oder das Ni Hao, das prototypische Beispiel, heißt Ni Hao auf Chinesisch, Hochchinesisch, und auf Mandarin, auf Kantonesisch ist eben Lei Hao, also es ist schon, also es klingt halt anders. Mhm. Es hat ein ganz anderes Feeling quasi als Hochchinesisch. Ja. Und ist auch nicht gegenseitig verständlich, prinzipiell erstmal. Man kann, wenn man Hochchinesisch spricht und in Hongkong oder Macau unterwegs ist, gewisse Sachen aus dem Kontext erschließen, weil es manche Vokabeln gibt, die einander ähneln. Aber man kann auf keinen Fall komplette Konversationen folgen, komplette Konversationen folgen, die auf Kantonesisch geführt werden.
Also es ist ähnlich wie, was weiß ich, was müsst ihr euch vorstellen, Plattdeutscher, also jemand, der Plattdeutsch spricht, geht irgendwie in die Schweiz oder sowas.
Ja, oder allein, also ich saß mal in einem bayerischen Theaterstück drin und ganz ehrlich, ich habe auch kein Wort verstanden.
Ja. Also so die krassesten Auswüchse der deutschen Dialekte, die könnt ihr euch so vorstellen und das so gegenüberstellen.
Kantonesisch gilt auch als zweitschwerster Dialekt des Chinesischen zu lernen. Also
ja, weil, kurz historischer Begriff, es gibt im Kantonesischen noch die PTK-Auslaute, die sich im Hochchinesischen abgeschliffen haben über die letzten 2000 Jahre. Also man hat da Rekonstruktion fürs Mittelchinesische, so vor 1000.
Vielleicht solltest du erklären, was PTK-Auslaute sind.
Naja, sowas wie Mop, Tok, Bop. Ich kenne halt nicht die Silben vom Kantonesischen, aber eben Endung, das Hochchinesische hat keine Konsonanten als Endung.
Das war die Information, die
wir... Genau. das Kantonesische hat das.
Es gibt zum Beispiel, da hatten wir drüber geredet, es gibt eine Metrostation, wo auch eins der Protestlager war,
ja,
die Mong Kok heißt. Ja.
Und ich habe das so genannt, dass diese PTK, diese harten Endungen, sich im Hochchinesischen eben langsam zu den Tönen verändert haben. Also das kann man eben sprachlich rekonstruieren, dass vor 2000 Jahren Wörter noch eben solche Endungen hatten und manche Endungen dann eben zum ersten Ton, manche zum zweiten, manche zum dritten, manche zum vierten wurden, eben im Laufe der Zeit. Und das Kantonesische hat die eben noch und ähnelt dann eben auch, ausgehend von dieser Sprachforschung, weiß man auch, dass es eben sehr viel mehr noch dem klassischen Chinesisch, also dem Chinesischen, wie es vor 1000, 2000 Jahren gesprochen wurde, ähnelt. Was auch witzig ist, weil es war halt auch eine sehr knappe Entscheidung damals, 1920 circa, oder wahrscheinlich noch früher, eben nach Gründung der Republik, was denn nun die Nationalsprache sein sollte. Weil man hatte ja verschiedene Dialekte und ne, alles ist menschengemacht, nichts ist festgelegt. In den USA hätte auch Deutsch gesprochen werden können. Und so eine ähnliche Entscheidung war es halt da auch. Und die Beijinger hatten dann im Endeffekt halt eine knappe Mehrheit für Beijinghua, also das Beijingerisch, als Hochchinesisch. Und die Kantonesen fühlten sich halt ein bisschen betrogen, weil sie halt wirklich das Argument hatten, dass sie historisch irgendwie näher dran waren und es auch ein verdammt großer Sprachraum. Weil der Rest Chinas ja auch noch verschiedene Dialekte hat. Es ist ja nicht so, dass im Rest Chinas dann komplett Hochchinesisch, also Beijing wird logischerweise nur in der Beijing-Region gesprochen. Ja.
Wir verlinken deswegen, da auch noch eine Karte, wo man das sehr schön sieht, mit verschiedenen Farben und so.
Deswegen, ganz bunt angemalt. Das war damals eben auch eine wichtige Entscheidung, die überhaupt festgelegt wurde. Und im Kantonesischen, da kann ich leider nicht erklären, wie es da zu den Tönen kommt. Da gibt es aber 8.
Genau, da gibt es mehr, also ich kann da auch nicht so viel mehr dazu sagen. Es gibt mehr Töne, es ist ein bisschen komplizierter, man muss sich dran gewöhnen.
Also es gibt noch, wie war das, es gibt 2 Tonlagen.
Ja, genau. Also es wird quasi also, nochmal von hoch und mit hoch, also während du im Chinesischen quasi nur die Bewegung des Tons quasi hast. Ja,
die relative
Bewegung. Genau, relative Bewegung hast du halt im Kantonesischen noch absolute Dinge. Also,
also das ist eine tiefe Tonlage und eine höhere.
Genau.
Und laut gewissen Professoren ist es dann auch schöner, alte chinesische Gedichte auf Kantonesisch vorzutragen, weil man dann eben noch ein bisschen mehr die lautlichen Merkmale eines Gedichts hat und die Reime noch eher bemerkt, als jetzt, wenn man sie hochchinesisch vorliest.
Tatsächlich hätte ich, hast du jetzt zu Kantonesisch
oder was? Nee, oder? Nicht direkt. Ich kenne mich damit ja nicht
so. Genau, was ich nämlich noch hatte, also ich habe auch zwischendurch mal sehr, sehr kurz minimal angefangen, Kantonesisch zu lernen. Das war alles sehr unstrukturiert und mit anderen, einfach nur mit ein paar Kometonen, die eben aus Hongkong kommen. Was eben ganz spannend ist zu sehen, ist, dass weil eben gerade Kantonesisch an diesem klassischen Chinesisch quasi näher dran ist. Ich habe ja auch in der Vergangenheit Japanisch gelernt. Und Kantonesisch wirkt so ein bisschen für mich wie die fehlende Brücke, so die man eben zwischen Japanisch und Chinesisch hat. Weil es wird ja immer gesagt, ja, Chinesisch hat das Japanische auch beeinflusst und es gibt ja diese Übergriffe, auf die wir gleich auch zu sprechen kommen, also diese Sachen, die ja drüber gegangen sind. Und es gibt auch bei japanischen Zeichen eine chinesische, in Anführungszeichen, Aussprache verschiedener Zeichen, die aber oft mit dem, was ich dann im Chinesischen gelernt habe, wenig zu tun hatte. Und das Spannende war, dass man dann eben das Gefühl hatte, dass diese Zwischenstufe bei vielen Wörtern, diese Zwischenstufe, die eben fehlte, also wenn das Japanische mit dem Chinesischen überhaupt nichts zu tun hatte oder nur extrem vage was damit zu tun hatte, dann hatte man das Gefühl, dass die Zwischenstufe sich im Kantonesischen findet, die oft dann so ein bisschen so ein Zwischending ist zwischen beiden. Also ich habe halt echt nicht viel gelernt, sehr, sehr simple Vokabeln, aber dadurch, dass es eben alles sehr simple Vokabeln waren, war es größtenteils Wörter, die ich sowohl im Japanischen als auch im Chinesischen schon kannte. So dass man dann merkt, wie, es ist tatsächlich sehr spannend, weil das so ein Fluss ist quasi. Und das ist so ein bisschen wie, für mich war es so ein totales Aha-Erlebnis, weil das dieses, es ist so, als ob man diesen, auf einmal diesen Missing Link findet, den man zwischen diesen beiden Sprachen hat. Das fand ich sehr, sehr spannend.
Ja. Wir müssen hier dann jetzt auch noch kurz darauf eingehen, dass Kantonesisch und Hochchinesisch als Dialekte derselben Sprache, wenn man es so haben will, dieselben Schriftzeichen benutzen.
Ja.
In ähnlichen, aber nicht immer ähnlichen Bedeutungen. Also das ist überhaupt schwierig mit den Schriftzeichen. Müssen wir ausholen. Ein Schriftzeichen hat immer eine Aussprache, also eine Silbe. Ein Schriftzeichen ist eine Silbe und eine Bedeutung. Ein Schriftzeichen ist kein Wort, nicht unbedingt.
Ja,
die meisten Wörter im modernen Chinesisch, und ich gehe davon aus, auch im Kantonesischen, sind zweisilbig.
Ja.
Das heißt, natürlich sind diese Wörter dann im Chinesischen und Kantonesischen verschieden. Wenn ich jetzt aber ein Schriftzeichen habe, gehe ich davon aus, dass das meistens dieselbe grundlegende Bedeutung hat. Nur die Zusammensetzung von 2 oder 3 Schriftzeichen in einem Wort sind dann verschieden. Und was wir vorhin auch nicht gesagt haben, Kurzzeichen werden eben in der Volksrepublik China verwendet und in Singapur.
In Singapur auch?
Ich glaube, schauen wir schnell nach. Und Langzeichen werden verwendet in Hongkong und auf Taiwan. Und die gibt's eben beide noch. Die sollte man nicht durcheinander bringen, weil das gehört sich quasi einfach nicht. Aber die sind eben so da. Und die sind auch gleich. Also wenn ich jetzt einen Text auf Kurzzeichen lese, ist das für mich, also auf Hochchinesisch, ist das für mich dasselbe, wenn ich den auf Langzeichen lese. Die Langzeichen sind natürlich schwieriger zu identifizieren und ich kenne inzwischen auch mehr Kurzzeichen, aber das ist im Endeffekt das Gleiche. Die unterscheiden sich halt wirklich nur durch die Schreibform im Endeffekt und haben mit der Sprache, also mit dem Kantonesischen und Hochchinesischen sonst nichts zu tun. Ich kann auch Hochchinesisch in Langzeichen schreiben, wie eben auf Taiwan oder in Kurzzeichen, wie in der Volksrepublik China. Oder genau. Ich kann die Langzeichen verwenden, um Kantonesisch in Hongkong zu schreiben.
Und tatsächlich werden in Singapur vereinfachte Zeichen benutzt.
Okay.
Sagt zumindest Wikipedia. Wollen wir dann mit China abschließen?
Mit der Grundlage können wir jetzt, glaube ich, nach Korea
gehen. Hat auch lange genug gedauert. Okay, dann da definitiv eine Chaptermark.
Ja.
Genau, wollen wir Also wir können erstmal die Grundlage legen, was die Situation ist in Korea und Japan und dann über die Verbindung zwischen den beiden Sprachen sprechen. Weil wir auch, es kam mal in der Vergangenheit, wie schon erwähnt, die Hörerfrage, ob man denn mal einen Podcast dazu machen könnte, wie sehr die Sprachen denn tatsächlich miteinander verwandt sind als Sprachen an sich. Und da sind tatsächlich, also obwohl es da sehr viele umstrittene Sachen gibt, muss man hier immer ganz klar sagen, Chinesisch hat von der Sprache an sich erstmal fast nichts mit Koreanisch und Japanisch zu tun. Das sind komplett unterschiedliche Sprachen, die komplett unterschiedlichen Sprachgruppen angehören. Also es ist mir tatsächlich schon mal vorgekommen, dass Leute meinten, naja, wenn du Japanisch kannst, das hat dir bestimmt voll geholfen, Chinesisch zu lernen. Es hat halt, nur weil es asiatische Sprachen sind, hat das nichts miteinander zu tun. Also es tatsächlich sind zwei unterschiedliche Sprachgruppen, die sich zwar in geografischer Nähe zueinander entwickelt und deswegen halt auch so ein bisschen beeinflusst haben, aber die nicht wirklich irgendwie groß was miteinander zu tun haben. Also es ist, sie haben sich halt beeinflusst, aber keine Ahnung, die romanischen, germanischen Sprachen haben sich beeinflusst.
Ja, ja. Also es ist
Chinesisch und Japanisch sind und Koreanisch sind weit auseinander als germanisch und romanisch.
Ja, ja, also ihr dürft euch das nicht so vorstellen wie die Nähe von Spanisch, Französisch, Englisch.
Auf keinen Fall, nein.
Sondern es ist
nicht
halt,
mal die Nähe von Deutsch und Englisch.
Ja, ja, es ist einfach sehr viel weiter zurückgehend und ja.
Genau.
Also Chinesisch ist ja auch eigentlich eine, was für eine Sprache, ich vergesse es immer, was ist ein Plum?
Indogermanisch.
Indogermanisch, das geht ja damit über Indien und so. Also die
Chinesisch
die,
ist eine indogermanische Sprache? Nein.
Ich glaube, wir hatten es.
Nein.
Okay, ich wollte es jetzt nicht zum Raum stellen, aber auf jeden Fall sind diese, wenn, dann gibt es eben sehr alte Zusammenhänge und nicht sehr neue, die man wirklich heutzutage noch anwenden könnte, um das irgendwie gegenseitig zu lernen.
Ja, ja. Nein, das ist was, was wir rausfinden werden und das werden wir wahrscheinlich schon mal schreiben. Okay. Oder Nils findet das jetzt raus,
wenn wir. Nils findet das jetzt raus, während ich rede. Bevor ich mich hier aus dem Fenster lehne. Habe ich ja schon.
Ja, genau. Also erstmal, wir haben ja jetzt relativ viel über die Schrift geredet, weil wir dank MS Pro auf dieses Thema gekommen sind. Das heißt, wir können ja jetzt mit Japan und Korea auch mal mit der Schrift anfangen. Korea liegt ja auf einer Landzunge, auf dem gleichen Kontinent wie China. Das heißt, dass es da Handelsbeziehungen gibt und kulturelle Beziehungen ist sehr plausibel und es hat auch Sinn gemacht, die gab es eben. Und die Koreaner hatten eben ihre eigene Sprache, die mit der chinesischen Sprache nichts zu tun hatte, hatten aber kein Schriftsystem und haben deswegen, ich weiß tatsächlich auch nicht wann, weil Korea das Land ist, mit dem ich mich am allerwenigsten auskenne, haben dann aber irgendwann angefangen, chinesische Zeichen zu benutzen, um ihre Sprache zu schreiben. Das Problem ist, dass es halt eine Schrift war, die mit ihrer Sprache überhaupt nichts zu tun hatte. Und das ist natürlich, ja, das kann man natürlich machen und das ist auch eine Weile gut gegangen, aber das ist halt keinesfalls eine ideale Lösung gewesen. Deswegen hat eben ein König, König Sejong hat dann eben am 9. Oktober 1446 eine Veröffentlichung quasi veröffentlicht, eine Bekanntmachung. Und wahrscheinlich wird mich jetzt jeder umbringen, der Koreanisch lernt, aber diese Veröffentlichung heißt Hunminjeongeum oder Hunminjeongeum. Das heißt, das war quasi ein Text, den er teils mit den alten chinesischen Charakteren geschrieben, mit den alten chinesischen Zeichen geschrieben hat. Und im Endeffekt hat er eben gesagt, naja, die chinesischen Zeichen haben mit unserer Sprache nichts zu tun, deswegen ist es nicht sinnvoll, diese Zeichen zum Transkribieren unserer Sprache zu benutzen. Deswegen gebe ich dem Volk 28 Zeichen oder 28 Teilzeichen oder Buchstaben, mit denen wir eben unsere Sprache schreiben können, weil diese 28 Buchstaben wirklich auf unsere Sprache zugeschnitten sind. Das wird jetzt mittlerweile diesem König Sejong zugeschrieben. Es ist relativ klar, dass der das nicht selber entwickelt hat. Also das werden Linguisten gewesen sein, die daran gearbeitet haben und er hat sich das dann quasi auf seine Fahnen geschrieben. Aber das war auch in diesem 15. Jahrhundert eben ein König, der die Wissenschaft und den wissenschaftlichen Fortschritt sehr gefördert hat und sehr unterstützt hat. Das heißt, er hat wirklich ziemlich viele gute Dinge für das Land getan. Nicht im Sinne von, oh Gott, der war so ein guter Mensch, sondern er hat wirklich für wissenschaftlichen Fortschritt gesorgt und eben auch einen wirklich radikalen linguistischen Einschnitt veranlasst. Und was ganz spannend ist, ist auch, dass es eben in diesem Hunminjeongeum Teile gibt, wo eben sowohl, da gibt es eben auch Teile, die dann eben in dieser neuen koreanischen Schrift geschrieben sind, also im Hangul. Und andere, wo dann andere Teile, wo dann aber teils die chinesischen Wörter noch drin vorkommen. Also sind dann quasi, so quasi so eine kurze Erklärung, wie das dann benutzt wird. Das sieht ganz witzig aus, wenn man halt diesen Mix von koreanischen und chinesischen Zeichen hat. Dazu muss man sagen, dass tatsächlich heute die chinesischen Zeichen in Korea im Alltag keine Rolle mehr spielen. Also wirklich uneingeschränkt, überhaupt keine Rolle mehr. Du kannst Koreanisch lernen und du kannst auch in Korea klarkommen ohne ein einziges Hanja, das ist der Name der Koreaner für chinesische Zeichen, ohne ein einziges Hanja zu kennen. Das ist absolut kein Problem. Was ich von koreanischen Kommilitonen von mir weiß, ist, dass du, wenn du quasi intellektueller bist, also wenn du irgendwie so ein bisschen halt eine, vielleicht hat es vielleicht so ein bisschen dieses, diese klassische Ausbildung, die wir halt in Deutschland noch haben, dieses, dass man Französisch oder Latein lernt. Wenn man halt so ein bisschen gebildeter ist, dann lernt man eben ein paar Hanja. Oder man lernt halt viele Hanja, wenn man besonders gebildet ist. Das ist halt dieses so ein bisschen klassische Sprache lernen und sich mit der klassischen Kultur auseinandersetzen. Weil eben alles, was vor in der Mitte des 15. Jahrhunderts geschrieben wurde, natürlich noch in diesen alten Zeichen geschrieben ist. Teils ist es das ganz witzig, diese Texte zu sehen, weil die tatsächlich wohl, also okay, teils haben die chinesischen Zeichen wirklich was mit ihrer Bedeutung zu tun, aber es gibt auch Zeichen, die komplett weit entfernt von ihrer Bedeutung im Chinesischen benutzt werden. Also die tatsächlich nur wegen ihres Klangs, also wegen ihrer Aussprache an dieser Stelle benutzt wurden. Das heißt, ich habe, als ich in Seoul war diesen Sommer, ein paar von diesen Texten gesehen und Teile konntest du verstehen, aber es gab wirklich Stellen, wo ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, was du dir gerade sagen wolltest. Es macht überhaupt keinen Sinn, das Zeichen dazu. Das ist einfach grammatikalisch komplett falsch und ich habe keine Ahnung, was mir sagen wollen. Das heißt, es ist auch wirklich, man sieht halt einfach, dass es diesen großen, es gab halt, es klafft halt einfach stark auseinander. Und darüber hinaus war es natürlich auch von kultureller Bedeutung, dass dieser König Sejong das dann damals entschieden hat, weil es eine klare Abgrenzung von China bedeutete. Und wenn ich mich nicht stark irre, steht in dieser Bekanntmachung eben auch drin, dass er sagt, die chinesische Sprache und die koreanische Sprache sind nicht die gleichen. Also es ist wirklich eine klare Abgrenzung von China, der chinesischen Kultur und eine quasi Zuwendung hin zur koreanischen Kultur als koreanische Kultur, die unabhängig von der chinesischen existiert und sich entwickelt hat. Das ist so der Stand in Korea jetzt. Also da Hanja sind quasi komplett außen vor, braucht man nicht mehr. In Japan steht die Sache leider ein bisschen anders. Also es ist so, ja, man kann sagen, dass chinesische Zeichen schön sind. In Japan ist es leider teils ein bisschen anstrengend. Also was es ist, ja. Historisch gesehen erstmal, fangen wir mit dem positiven oder neutraleren Ding an. Chinesischen Zeichen heißen im Japanischen Kanji. Also in China sagen wir Hanse, in Korea sagen wir Hanja und in Japan sind es Kanji. Und die Kanji kamen wohl so um das Jahr 500 irgendwie, wenn ich mich jetzt nicht stark irre, nach Japan, also so um den Dreh. Wie genau ist ein bisschen umstritten. Also manche sagen, sie kamen über so Tafeln, die quasi von, also die Japaner oder Teile des Japan war nicht immer ein ganzes Land, es gab verschiedene Königreiche und manche dieser Reiche waren eben Vasallenstaaten des chinesischen Reiches quasi und sind dann einmal im Jahr dahin und haben dann da irgendwie ihre Ehrerbietung dem Kaiser gegenüber gezeigt und sind wieder zurückgekommen und haben in dem Zuge dann eben den Buddhismus und wohl auch die chinesische Schrift mit nach Japan gebracht. In Japan entstand genau das gleiche Problem, was man auch in Korea hatte, dass die chinesische Schrift mit der japanischen Sprache wenig zu tun hatte. Also die japanische Sprache ist wie die koreanische Sprache eine agglutinierende Sprache. Das heißt, man verändert Verben, indem man einfach Dinge dranhängt. Also im Deutschen flektieren wir, verändern Verben. Im Japanischen hat man und im Koreanischen hat man einen Wortstamm, an dem quasi bestimmte Dinge drangehängt werden, um bestimmte Aspekte auszudrücken. So ganz grob. Das ist der Unterschied zwischen flektierenden und agglutinierenden Sprachen. Das heißt, sowohl im Deutschen als auch im Japanischen, also im Koreanischen, verändert man Verben. Das tut man leider im Chinesischen überhaupt nicht. Das heißt, man braucht irgendwie so eine Alternative, um diese quasi diese verändernden, die sich wandelnden Endungen der Verben zum Beispiel zu benutzen. Und man brauchte, im Japanischen werden Partikel benutzt, um Funktionen von Wörtern im Satz anzuzeigen. Das heißt, wenn du anzeigen, das ist jetzt stark vereinfacht, aber wenn du anzeigen willst, dass etwas ein Objekt ist, dann setzt du quasi eine bestimmte Partikel dahinter. Also in diesem Fall zum Beispiel ein O oder so. Ja, also es ist so, das sind so Sachen, die haben dann keine wirkliche Bedeutung, das sind vor allem grammatikalische Funktionen. die dann eben, wo dann eben Lückenwissen entstanden, die gefüllt werden mussten. Die Bedeutung hat man dann aus dem Chinesischen im Wesentlichen übernommen. Nur man musste eben diese grammatikalischen Funktionen füllen. Deswegen gibt es im Japanischen zwei Silbenalphabete, die Hiragana und die Katakana, die alle quasi, ja, wo jedes Zeichen quasi für eine Silbe steht und die eben im Mix, also gemischt zusammen mit diesen Kanji benutzt werden. So, jetzt ist das ist der Punkt, wo es kompliziert wird. Ich persönlich finde tatsächlich, dass es einfacher ist, chinesische Zeichen zu lernen, als japanische Schrift zu lernen. Das Problem ist nämlich, dass in China jedes Zeichen oder im Chinesischen jedes Zeichen wirklich nur eine mögliche Aussprache hat. Es mag sein, dass es ein paar wenige Ausnahmen. Aber prinzipiell hat jedes Zeichen eine Aussprache.
Nein, mindestens eine.
Ja,
nein. Doch, die Definition ist mindestens eine.
Ja, mindestens eine. Moment, aber nein, ja, du hast kein Japanisch gelernt.
Ja, im Japanischen, du darfst den Punkt darfst du gerne machen. Aber
ja, im Japanischen haben halt gibt es Zeichen, die du lernst, die haben 5 bis 10 Gefühl, also 10 vielleicht nicht, aber irgendwie so 5, 6, 7 verschiedene Möglichkeiten, das Wort auszusprechen.
Hiragana
Kanji.
Kanji.
Jedes Hiragana ist tatsächlich
Hiragana, ist schon eine Silbe.
Genau, ne? Hiragana tragen keine Bedeutung. Okay. Hiragana sind reine Silben, also wie das lateinische Alphabet quasi. Ja, okay. Das A an sich hat keine Bedeutung, genauso wenig wie ein Hiragana eine Bedeutung hat. Die Kanji tragen Bedeutung, aber haben teils einfach unheimlich viele Möglichkeiten, sie auszusprechen.
Und damit auch unterschiedliche Bedeutungen.
Du hast doch im Deutschen hat jeder verschiedene.
Wenn du es dann verschieden aussprichst, dann ist es aber auch ein anderes Wort, das ist meine Frage.
Das kommt auf den Kontext an.
Manchmal wird auch wirklich das gleiche Wort mit demselben Zeichen geschrieben, aber es wird anders gelesen.
Dann heißt es tendenziell was anderes doch.
Dann heißt es schon was anderes. Ja. Wenn ich das ein Zeichen habe und das an einmal A und einmal B lese, dann sind das auch zwei verschiedene Wörter. A ist nicht das gleiche Wort wie B.
Genau, aber oft nicht ist es dann auch in einem anderen Kontext. Also du hast zum Beispiel Wörter, Zeichen, also Kanji, die du zum Beispiel teils als Nomen siehst. Und dann teils als Teil eines Verbes an anderer Stelle. Und da haben eben dann, da hat die Aussprache dann auch tatsächlich nichts miteinander zu tun. Die Bedeutung kann grob verwandt sein.
Ja,
so.
Ja.
Das ist so. Und deswegen finde ich persönlich es wirklich tatsächlich komplizierter, weil das Ding ist, im Chinesischen, natürlich gibt es auch im Chinesischen Zeichen die verschiedenen Möglichkeiten ausgesprochen zu werden. Prinzipiell ist es aber erstmal meistens nur eine. Das heißt, wenn ich ein chinesisches Zeichen kann, dann weiß ich meistens, wie es ausgesprochen wird, wenn ich es nochmal sehe. Im Japanischen passiert es halt wirklich andauernd, dass du Text hast und du kannst dann sagen, okay, ich weiß ungefähr, das ist wahrscheinlich, dass die Bedeutung wahrscheinlich irgendwas mit Wasser oder so zu tun hat, aber das heißt halt noch lange nicht, dass du annähernd sagen kannst, wie dieses Wort ausgesprochen wird.
Ja.
Auch da helfen dir die Radikale teils weiter und du kommst da so ein bisschen hin irgendwie, aber das ist auch irgendwie im Chinesischen kein Allheilmittel. Genau.
Ich würde einfach nur einen Einwurf machen. Die Definition ist wirklich, ein Zeichen im Chinesischen hat mindestens eine Aussprache. Und also gefühlt würde ich sagen, 50% haben mehr als eine Aussprache. Wenn man ein Zeichen nachschlägt.
Okay, Moment, aber wann ist das wirklich tatsächlich für dich
relevant? Natürlich ist es nicht sehr oft relevant. Ja, das ist jetzt natürlich die Einschränkung. Es ist nicht sehr oft relevant. Das sind dann meistens halt so Grenzfälle. Es gibt aber schon so einen Teil, keine Ahnung, vielleicht 10% aller Zeichen oder so. Also ist jetzt so eine Hausnummer. Also ein signifikanter Betrag, aber nicht wirklich viel.
Mir fällt ein Zeichen ein, bei dem es relevant ist.
Du hast bei vielen einfach nur Tonveränderungen. Du hast bei vielen dieselbe Silbe, also dasselbe in Pinyin geschrieben, aber mit verschiedenen Tönen. Zwei verschiedene, und das eine ist ein Nomen und das eine ist ein Verb. Das hat man sehr oft. Zum Beispiel bei Chu. Das ist das Nomen Ort, Platz, und dann Chu für sich irgendwo befinden. Also zum Beispiel, das hat man schon sehr oft. Und dass man wirklich dann auch richtig andere Aussprachen hat, das ist dann natürlich wirklich schon seltener.
Mir ein Wort an Le und Liao.
Ja, und dann Jö und Le, also Musik und Freude. Stimmt. Und Ta kann auch Tor ausgesprochen werden. Und ein paar andere. Also da gibt's schon viele. Aber es ist natürlich fürs moderne Chinesisch ist es im Alltag nicht oft von Belang, das stimmt schon.
Während es eben wirklich tatsächlich im Japanischen jedem Wort der Fall ist. Also das ist wirklich Also es hört sich jetzt bei mir an, als ob es relativ viel ist, was ich.
Den Punkt darfst du machen, dass genau, es im Alltag richtig scheiße nervig ist im Japanischen.
Es ist halt, oder halt als Lernender. Also für Japaner mag das kein Problem sein. Als Lernender ist es, halte ich es für einen signifikanten Unterschied. Es kann gut sein, dass Nils dann in einem Japan-Bezug sich jetzt als für eine Fußnote zu unserem Fan auswärts macht, weil er sich darüber aufregt, über das, was wir über Japanisch erzählt haben.
Nils ja. freut sich gerade. Und dann können, ja, dann können wir müssen reden wieder uns placken, also ja, uns ja. und den anderen Nils K. in Japan-Bezug. Aber ja.
Genau, so viel zu der Sache mit den chinesischen Zeichen im japanischen genau. und im, nee, genau, eine nee. Sache, eine Sache ist mir noch, genau, ja. eine Sache noch. Was nämlich japanische Zeichen, was fast alle japanischen Kanji haben, ist, dass sie eine chinesische Aussprache und eine japanische Aussprache haben. Also die Aussprachen sind sogar minimal kategorisiert, die du hast. Und theoretisch ist diese chinesische Aussprache eine japanisierte Aussprache, die das approximiert, wie dieses Zeichen im Chinesischen mhm. ausgesprochen wird. Aber wie ich eben schon meinte, oft hat es mit dem, was man tatsächlich im Chinesischen hat, wenig zu tun. Ja. Wenn es dann einen Link gibt, dann erkennt man den oft eher im Kantonesischen als im Mandarin, was man jetzt eben in China also was man in der Volksrepublik größtenteils spricht. Und was auch noch relevant ist, ist, dass die Zeichen, die Kanji, die in Japan verwendet werden, größtenteils Langzeichen sind. Mhm. Also es gibt ein paar leicht vereinfachte. Das sind eben Vereinfachungen, die teils wahrscheinlich auch schon in der Vergangenheit gebräuchlich waren, auch wenn sie nicht offiziell waren. Aber prinzipiell werden im Japanischen Langzeichen benutzt. Was ganz spannend ist, weil als ich in Taiwan war, ich habe ja nie Langzeichen gelernt, aber ich konnte so ein paar Sachen lesen, einfach weil ich wusste, dass das die Langzeichenversion ist, weil ich es halt im Japanischen schon gelernt hatte. Aber das heißt halt auch so, da sind wieder Langzeichen.
Ja.
Ich kenne einen, auch einen Sinologie-Prof, der mal meinte, er fände es sehr schade, so ganz theoretisch, hätte es ja dank der chinesischen kulturellen Dominanz im asiatischen Raum eine Zeit gegeben, in der man in sehr vielen verschiedenen Ländern alles lesen konnte, was geschrieben wurde, wenn man nur Chinesisch konnte, also quasi Japan, Korea.
Ja, es war schon eine Lingua Franca,
ja, immer diesen schönen Weg. Also, und halt auch in Vietnam wurde ja auch chinesische Zeichen benutzt. Ja. Das heißt, man hatte echt viele Länder und jetzt wird es, also geht das halt alles so sehr auseinander. Was eigentlich keine schlechte Sache ist, es ist ja durchaus sinnvoll, wie man gerade auch in Korea sieht, also in Korea hat man es tatsächlich geschafft, die Alphabetisierungsrate enorm anzuheben durch diese Politik des Hangul, also das ist so, das eben der König Sejong da damals gemacht hat. Das war schon eine gute Idee. Ist diese Perspektive des deutschen Intellektuellen, der sein Chinesisch im Ruhrpott lernt.
Ja. Und, nee, es gibt auch noch diese tollen Geschichten. Eben weil das Phonetische ja nicht direkt in den Zeichen drinsteckt. Das steckt zwar angedeutet drin, aber es lässt sich eben nicht direkt rauslesen. Man muss es halt wissen. Man braucht ein Wörterbuch, wo man es nachschlagen kann, wenn man nicht weiß, wie ein Zeichen ausgesprochen wird, weil man kann halt schon krass daneben greifen.
Ja.
Wenn man sich denkt, das sieht ähnlich aus wie das, deswegen wird es so ausgesprochen. Das stimmt zwar eben, aber halt man kann es immer noch sehr falsch aussprechen. Und bevor das halt, wir haben ja auch dann erst Zugang zu China eben seit nicht so vielen Jahren. Also es war ja Kommunismus und ne, es ging drunter und drüber. Und dass man hier jetzt einfach so, wie wir ein Auslandssemester machen kann, ist jetzt ja schon relativ neu, so rein historisch gesehen. Und
also ein paar Jahrzehnte.
Ja, eben. Und es gab da natürlich dann immer Ausnahmen. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, eben dann diese Sinologen damals, die waren nicht unbedingt in China. Und es gibt da dann halt wirklich so Erzählungen von deutschen Professoren oder bestimmt auch in anderen Ländern, die halt ihr Leben lang nicht Hochchinesisch reden konnten. Die haben halt 2000 Jahre alte Texte übersetzt, aber die haben halt nie ein Wort mit irgendwelchen Chinesen auf Hochchinesisch geredet. Mhm. Und ich finde das halt, also ich fand das, um vielleicht schon mal so ein bisschen zum Abschluss zu kommen, ich fand das jetzt halt sehr interessant in den letzten Jahren, wenn man das so lernt, man auch mit dem von oben nach unten schreiben und so, wenn man das ein paar Mal gemacht hat und dann auch Texte so liest, dann wird das halt richtig natürlich. Ja. Also man kommt da wirklich sehr aus anerzogenen Denkmustern, kommt man da raus und auch eben mit diesem Verhältnis von Sprachen. Um das nochmal klarzustellen, die Japaner benutzen 3 verschiedene Schriften gleichzeitig in einem Satz manchmal.
Im gleichen Text, ja.
Im gleichen Text, um Dinge auszudrücken. Und das ist dieselbe Sprache, aber 3 verschiedene Schriften.
Und die Japaner sind tatsächlich auch diejenigen, die diese verschiedenen Schreibrichtungen noch am ehesten durcheinander würfeln. Du kannst tatsächlich, du hast teils Seiten, also es gibt Bilder von Zeitungsseiten, wo du alles durcheinander hast. Du hast Sachen, die von oben nach unten und rechts nach links geschrieben werden, von oben nach unten, von rechts nach links, von links nach rechts. Dann hast du Sachen, die horizontal von links nach rechts geschrieben werden. Horizontal von rechts nach links habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Aber das heißt, also das wird tatsächlich einfach, und dazu kommt dann noch, dass du 3 verschiedene Alphabete hast. Deswegen gibt es auch viele Leute, die sagen, Das ist auch wieder diese intellektuelle Perspektive.
Zwei verschiedene. Oder naja, das Lateinische noch, ja, stimmt, drei verschiedene Alphabete.
Nein, du hast drei. Du hast Kanji, Hiragana und Katakana. Drei verschiedene Schriftsysteme.
Das Schriftsysteme.
Drei verschiedene Schriftsysteme und dann, genau, und arabische Zahlen und das lateinische Alphabet gehört noch rein. Deswegen kenne ich tatsächlich Leute, die sagen, sie finden Japanisch, also geschriebenes Japanisch einfach ästhetisch unansprechend. Mhm. Weil das einfach so ein unheimliches Kuddelmuddel ist. Das ist sehr.
Multikulti-Sprache.
Das ist das, was die Leute meinen, wenn sie von der Islamisierung des Abendlandes reden.
Ja. Nee, es ist halt sehr interessant, wenn man sich das anguckt, auch gerade da halt mit den Veränderungen im 20. Jahrhundert. Die haben da ja schon alles so ein bisschen über den Haufen geworfen oder haben es zumindest in Betracht gezogen und es gab da einfach sehr, sehr weitreichende Änderungen und die Kultur hat es trotzdem überlebt.
Was ich aber, bevor wir abschweifen in Fazit-Dinge, ich wollte tatsächlich noch was zu Japanisch und Koreanisch sagen, einfach so Fun Fact.
Also ja,
dann. Mein Lieblingsding, wenn es um Japanisch und Koreanisch geht.
K versus J-Pop, which is better?
Das hast du gesagt. Darüber kannst du dann gleich reden. Yeah. Yeah. Oder Boybands versus Girlgroups. tatsächlich, weil wir auch über die Verwandtschaft der verschiedenen Sprachen geredet haben, sind Japanisch und Koreanisch, obwohl sie ihre eigene Sprachgruppe quasi haben, tendenziell Mitglied der gleichen Sprachgruppe. Also dass Japanisch und Koreanisch verwandt sind, ist, soweit ich das weiß, relativ unumstritten. Ein Linguist mag mir da widersprechen. Aber es ist tatsächlich so, und das ist mir auch aufgefallen, als ich mal kurz angefangen habe, Koreanisch zu lernen, hat mir das ein Kommilitone von mir beigemacht, ein koreanischer Kommilitone, mit dem ich zusammen im Japanischunterricht sitze. Und die Struktur der koreanischen Sprache ähnelt der japanischen sehr. Also es ist auch eine agglutinierende Sprache. Du hängst Dinge an Wortstämme dran. Du benutzt Partikel, um die Funktion von Worten im Satz anzugeben. Und im Endeffekt, was wir die ersten zwei, drei Stunden gemacht haben, als er mir verschiedene Partikel erklärt hat, wollte er immer dann erst erklären, was es bedeutet. Und dann meinte er so, ach nee, es ist genau wie das und das im Japanischen. Also in vielen Fällen gab es einfach ein direktes Äquivalent im Japanischen. Also tatsächlich gibt es auch Vokabelübereinstimmungen. Was aber spannender ist, finde ich tatsächlich, sind diese grammatischen strukturellen Übereinstimmungen. Hier geht es nämlich weiter. Also nicht nur sind Japanisch und Koreanisch grammatikalisch miteinander verwandt und es ist sehr hilfreich. Also das ist tatsächlich eine Sache, wo ich mit meinem begrenzten Kenntnis des Japanischen, noch begrenzteren Kenntnis des Koreanischen sagen würde, dass es einem wirklich deutlich hilft, eine der beiden Sprachen zu können, wenn man die Grammatik der anderen Sprache verstehen möchte. Und es geht sogar noch weiter, dass Japanisch und Koreanisch von manchen Linguisten als Teil der gleichen Sprachgruppe wie unter anderem Türkisch angesehen werden. Das ist eine nicht unumstrittene Theorie. Also das ist dieser Theorie gibt es eine Sprachgruppe, die altaische Sprachgruppe genannt wird. Und diese altaische Sprachgruppe umfasst dann die Turksprachen, mongolische Sprachen, tungusische Sprachen, was auch immer das ist, koreanische Sprachgruppe, japanische Sprachgruppe und in manchen Fällen und eben noch Ainu, das ist auch eine, das sind quasi Ureinwohner Japans, die auch eine eigene Sprache haben. Denn zwei Satz-Exkurs, die Japaner sind eventuell ethnisch gesehen eigentlich Koreaner oder Chinesen, die von der koreanischen Halbinsel kommen, aber das kann man natürlich in Japan heutzutage nicht sagen. Also rein genetisch ist das so sehr gut möglich, aber ja. Diese Sache mit der altaischen Sprachgruppe ist eben auch was umstritten ist. Also es gibt Leute, die sagen, nein, das kann man nicht in einer Gruppe zusammenfassen. Einer ist es halt nicht gleich genug. Andere sagen, naja doch. Und es gibt quasi so zwei Theorien innerhalb der Sprachgruppe, die sagen, warum das so ist. Die einen sagen, es ist tatsächlich, weil sich das alles auseinander entwickelt hat. Die zum Beispiel sagen, was halt nicht unplausibel ist, dass der Einfluss eben in erster Linie von den Mongolen kam, weil die Mongolen ja durchaus in Asien relativ gut und aktiv unterwegs waren und dass die dann eben teilweise ihre Sprache so weit verbreitet haben, dass sich dann daraus teils diese anderen Sprachen entwickelt haben und eben oder eben also auch schon bevor da Genghis Khan und so Dinge erobert haben natürlich, weil eben Nomadenvölker, für die ist es oft, das funktioniert relativ gut mit dem Sprachverbreiten. Die andere Theorie ist, die dann eher so ein bisschen Richtung, naja, das ist ja nicht wirklich eine Sprachgruppe, geht, dass sie sagt, naja, einfach durch diese geografische Nähe haben sich die Sprachen einfach gegenseitig beeinflusst. Und das muss man halt auch sehen. Auf den ersten Blick sind Japan und Korea extrem weit entfernt von der Türkei. würde man das mal so sagen. Wenn man sich das mal so auf einer Karte anschaut und sagt, naja, da gehören halt auch noch die Turksprachen, die mongolischen Sprachen dazu, dann hat man quasi so eine Landbrücke, die durch die Mongolei und durch Zentralasien geht, wo eben diese Turksprachen und mongolische Sprachen gesprochen werden. Die quasi tatsächlich linguistisch gesehen, könnte man argumentieren, die Türkei und Korea und Japan verbindet. Das heißt, es ist nicht komplett unplausibel. Das Ding ist, das hat letztendlich so, das ist meine Laienperspektive, tatsächlich gibt es strukturelle, also soweit ich türkisch gelernt habe, was nie sehr weit war, also es war auch sehr minimal, gibt es durchaus Ähnlichkeiten. Türkisch ist auch eine agglutinierende Sprache. Türkisch benutzt teils auch Partikel, aber zum Beispiel vokabuläre Übereinstimmungen sind minimal, falls überhaupt vorhanden. Es ist dann eher so, es ist so ein bisschen aneinander dran. Es ist dann natürlich, die Leute sagen dann, naja, das ist halt, weil es halt sehr lange her ist und die Sprachen sich vor sehr, sehr langer Zeit auseinanderentwickelt haben. Das heißt, es kann natürlich gut sein, dass einfach, aber ja, so als Fun Fact, vielleicht sind Japanisch und Türkisch eigentlich das Gleiche. So populärwissenschaftlich jetzt einmal, einmal populistisch ausgedrückt. Hast du rausgefunden mittlerweile, ob Chinesisch eine germanische Sprache ist?
Nein, ist es natürlich nicht. Ich habe das vorhin durcheinander geworfen, weil ich glaube, das letzte Mal, als ich mich mit Sprachstämmen irgendwas davon gelesen hatte, war halt in Bezug auf Xinjiang, also den Westen Chinas. Ah, ja. Und da gibt es dann, glaube ich, auch Volksgruppen, die Sprachen sprechen, die wahrscheinlich indogermanische Wurzeln haben.
Ich glaube, der Großteil sind Turksprachen,
kam ich dadurch dann irgendwie, habe ich das durcheinander geworfen.
Das mag sein,
ja. Wir sind halt doch keine Linguisten.
Nein, definitiv nicht. Ist vielleicht doch besser so. Ja. Sonst würden wir euch noch mit noch mehr Dingen.
Genau, das war jetzt, glaube ich, schon trocken und sprachlich genug.
So total festlich und so. Ich hoffe, ihr habt das. Ich hoffe, das ist ein schöner Ausgleich für die ganze Feierlichkeit und die ganzen Gefühle, die ihr mit der Familie dann habt jetzt zu Weihnachten.
Ich hoffe, wir konnten ein paar Vorurteile beseitigen oder Dinge richtigstellen. Ist ja auch ganz gut. Also wir machen zwar Witze drüber, aber ich will das niemandem vorwerfen, dass man da Dinge sagt oder mitkriegt und
auf keinen Fall, nein.
Das irgendwie falsch auffasst. Wir wollen das hier einfach nur richtig stellen und wir haben es ja auch mehrere Jahre uns jetzt damit beschäftigt und
dafür haben
sonst wissen wir das auch nicht. Ja, genau.
Und wir waren ja vorher auch nicht besser, das muss man tatsächlich sagen. Von daher, man weiß einfach nicht viel drüber, es wird auch nicht in der Schule viel drüber geredet, was ich immer noch sehr schade finde. Und wer sich dafür interessiert, kann ja dann fernostwärts hören.
Genau. Oder Dinge studieren.
Ja, gut, das mit der Uni.
Nee, also ich kann das wirklich nur empfehlen. Also ich fand das selber sehr bereichernd. Also nicht mal den Inhalt dann, natürlich auch, aber allein schon eben die Form, allein schon die Sprache, allein schon sich in so ein anderes Schriftsystem, in andere Sprachsysteme reinzudenken, die halt nichts, keine lateinischen Wurzeln haben, ist ziemlich großartig.
Definitiv, ja. Wobei ich das halt auch schon allein bei Türkisch total spannend fand, dass obwohl es halt die Schrift, das Alphabet fast das gleiche ist, was wir auch nutzen, einfach von der Sprache, ich hatte halt Chinesisch und Japanisch gelernt, die halt eine komplett andere Schrift hatten und eine komplett andere Sprachen waren, da habe ich halt so europäische Sprachen gelernt, die dann irgendwie so irgendwie noch so ein bisschen was mit Deutsch zu tun haben, und bei Türkisch hatte ich das Gefühl, dass es halt zwar sehr ähnliche Schrift ist, aber halt einfach als Sprache so weit von dem entfernt ist, was du halt quasi kennst, dass du quasi keine Links mehr ziehen kannst. Und das fand ich auch schon sehr spannend. Das ist auch was wieder, Türkisch war wieder was komplett Neues und von der Philosophie her, von der Sprachphilosophie her, die du hast, unterscheidet sich nochmal so fundamental von allem anderen, was ich vorher gelernt hatte. Das ist auch, was ich auch dann sehr, sehr spannend fand.
Ja, genau. Ihr habt gelernt, es gibt Zusammenhänge, aber vielleicht nicht so stark, wie man denkt. Chinesisch hat eine Grammatik, chinesische Zeichen sind keine Bilder. Man sollte sie vielleicht auch nicht unbedingt als Bilder lernen. Also es ist eine Schrift und Punktausschluss.
Genau.
Und gibt Laute wieder. Und als nächstes machen wir, glaube ich, nicht direkt wieder sowas, aber wir müssten dann schon mal noch so eine Religionsserie machen, ne, wahrscheinlich. Das wäre das nächste große Vorurteil, oder?
Vielleicht, ja. Aber ich bin immer noch dafür, dass wenn sie es die Folge machen, wo wir uns mit Bier und Pizza irgendwo
hinsetzen. Ja, das meine ich ja. Wir machen das nicht als nächstes nochmal so was Trockenes, Abstraktes, aber ich glaube, über Religion in Asien müssen wir nochmal reden.
Genau, wir sollten über Religion reden. Also kurz, dass wir so ein bisschen, was haben wir noch? Wir haben Kulturrevolution, geschichtlich irgendwie noch die Einigung der drei Reiche. Mhm.
Und dann könnte man.
Wir sollten über Xinjiang auch tatsächlich mal reden.
Ja, das ist aktuell. Und dann könnte man halt auch nochmal so was Geschichtliches machen, irgendwie vielleicht Geschichte der Streitigkeiten zwischen Japan und China oder sowas. Nein, einfach mal so die Kriege so ein bisschen aufzählen oder so. Also keine Ahnung, wir haben ja ein Jahr Zeit. Wir können jetzt ein bisschen schlawafeln und dann hoffen, dass wir es alles irgendwie nächstes Jahr.
Wir freuen uns.
Das sind quasi unsere guten Vorsätze,
die wir haben. Ja, oh Gott, nein, nicht, sag das nicht, weil sonst können wir es dann in einem Jahr sagen, wir haben sie nicht erfüllt. Aber prinzipiell, ja, wir sind auch weiter offen für neue Vorschläge, also wir freuen uns über Anregungen.
Ja. Wir, zumindest ich von meiner Seite aus suche immer noch ein gutes System, um das Ganze zu organisieren, um irgendwie, ob wir jetzt auf E-Mails antworten oder wie wir das in Listen schreiben und so. Ich habe das für mich privat, habe ich das inzwischen raus nach jahrelang. So für so ein Zweierteam bei so einem Podcast bin ich jetzt wieder überfordert seit den letzten Monaten. Aber alles, was ihr an uns richtet, wird ernst genommen und wir sind euch sehr dankbar für jegliche Art von Interaktion.
Genau, definitiv. Auch wenn wir bei manchen Themen so ein bisschen vorstehen, also wir hatten das auch, wo ich zumindest eine E-Mail hatte, wo ich dachte, da kann ich jetzt zu 4 von 5 Themen wenig sagen. Aber also das muss man auch. Wir freuen uns super über Themenwünsche und bitte schickt uns die Sachen. Und das kann natürlich auch sein, dass es Sachen sind, mit denen wir bisher nichts zu tun hatten, wo es dann vielleicht ein Ansporn für uns ist, uns damit zu beschäftigen. Aber wir wissen halt auch bei weitem nicht alles. Wir haben selber unsere spezifischen Interessenbereiche und Dinge, mit denen wir uns beschäftigt haben. Und davon hängt es eben auch ab, worüber wir zumindest dann annähernd kompetent irgendwie reden können.
Ja. Und an dieser Stelle dann an alle, die es irgendwie betrifft, einen schönen Kongress, an den Rest der Welt schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Und denkt daran, es ist nicht überall auf der Welt ein neues Jahr, um nochmal auf die kulturelle Relativität zu sprechen zu kommen.
Genau, ja, ich kann mich da nur anschließen und dann hören wir uns im neuen europäischen Jahr wieder.
Oder westlich oder wie auch immer. Ja.
Naja,
Ich weiß, ich drück Stopp. 3, 2, 1, tschüss.